Wollte vorher noch mal auf die kostenlosen Probeexemplare der Zeitschrift Gegenstandpunkt hinweisen, die hier am Büchertisch erhältlich sind. Und da sind zwei Ausgaben auch dabei, wo Beiträge drinnen sind, die sich mit unserem Thema heute befassen. Der eine geht über den Wert und der andere über die sogenannte neue Marx-Lektüre von Heinrich, eine Kritik an dessen Kapitalkommentar und dessen Betrachtung. Wenn es gewünscht ist, können wir dann auch im Verlauf der Diskussion darauf noch eingehen. Ansonsten, wer Interesse hat, kann sich dann ein Exemplar dieses Gegenstandspunkts mit den entsprechenden Artikeln am Büchertisch abholen. Natürlich nur noch, solange Exemplare noch da sind, das ist klar. Okay, zu dem heutigen Thema, was von Marx zu lernen wäre, alles Nötige über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus. Wie gesagt, die Veranstaltung ist gedacht als eine Auftaktveranstaltung für das Angebot, das es hier gibt, in einem Kapitallektürekreis sich dann näher und ausführlich mit dem Buch zu beschäftigen. Und von meiner Seite ist es heute so gedacht, dass ich für diejenigen, die vielleicht den Namen gelesen haben, die Veranstaltung, das Plakat oder das Flugblatt dazu gelesen haben, aber von Marx selbst noch nichts gelesen haben, von mir ist es der Versuch, für die, die das Buch nicht kennen, ein paar Gedanken, die Anfangsgedanken dieses Buchs, die Anfangsausführungen darzustellen, zu erläutern, anhand des ersten Kapitels dieses Werks. Und insofern mal einfach bekannt zu machen mit dem, was die Kritik der politischen Ökonomie beinhaltet. Und für diejenigen, die vielleicht schon mal in das Buch reingeschaut haben oder in einem Seminar oder sonst was an der Hochschule mit Marx, zumindest dem Namen oder vielleicht auch ein paar Passagen daraus bekannt geworden sind oder die vielleicht für sich selbst mal reingeschaut haben, ist der Anspruch von dem Vortrag, anhand des ersten Kapitels im Wesentlichen zu erläutern, wie viel Kritik und was für eine Kritik genau da drinnen steckt. Also der Marx, wie er es hingeschrieben hat, war natürlich der Überzeugung, er schreibt es so klar und deutlich hin, wie man es nur hinschreiben kann. Und eigentlich, es steht auch alles klar und deutlich da. Andererseits, anhand der ganzen Diskussionen und wenn auch Menschen sich das erste Mal damit beschäftigen, dann fällt es halt doch oft schwer, sich klarzulegen, was eigentlich und worin eigentlich genau die Kritik besteht. Und dann die Geschichte der Marx-Rezeption ist ja auch voll davon, dass es ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus gibt. Es gab ja sogar mal einen Staat, der hat sich auf den Marx und das Kapital berufen, hat sogar das auf einen Geldschein gedruckt, den Kopf von Marx. Und meine Aussagen, ich hoffe, das kommt heute rüber, wären die, er war ein Kritiker des Gelds und hätte sich wahrscheinlich im Grabe umgedreht, wenn sein Kopf auf einem Geldschein stehen würde. Also von daher, es kommt dann auch schon noch darauf an, was steht da eigentlich? Und das will ich etwas erläutern. Ansonsten muss man ja sagen, der Marx gilt in der Öffentlichkeit auch in der universitären Öffentlichkeit, in der Lehre oder so, als toter Hund. Als einer, der eben ein Buch geschrieben hat vor 150 Jahren. Und wenn vielleicht in philosophischen Seminaren, wo es um Entfremdung geht, oder in einem religionssoziologischen Seminar, wo es dann um die Rolle der Religion geht, da kommt er vielleicht mal zu Wort. Aber ansonsten gilt er als toter Hund. Und in der Disziplin, auf die er Wert gelegt hat, nämlich die Analyse der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems, des Modernen, in der Disziplin Volkswirtschaftslehre kommt er überhaupt nicht mehr vor. Das ist klar, die halten den für jenseits. Das war am Anfang mal anders, da kann ich vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen, aber da ist der ad acta gelegt. Vor 2 Jahren, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, ist er ist die Kritik der politischen Ökonomie und der Name Marx wieder ein bisschen oder für eine kurze Zeit mal populär geworden. Und zwar, da wurde er als Kapitalismuskritiker wieder ein Stück aktuell. Da hatten wir ja auch mal eine Einführung gegeben, gab es auch ein großes Interesse und so weiter. Aber wie wurde er da aktuell? Da wurde er aktuell, also ich erinnere mich noch an so Talkshows zum Höhepunkt der Finanzkrise, die gingen, hat der Marx doch recht gehabt, dass er gesagt hat, der Kapitalismus geht ohne Krisen nicht. Und da wurde er genommen als ein Krisenprognostiker, also als einer, der ein Kronzeuge wäre, der Kapitalismus funktioniert nicht, dass er nicht funktionieren würde. Und da muss man dazu sagen, das ist eine grobe Verdrehung von dem, was der Marx mit seiner Kritik der politischen Ökonomie wollte. Der wollte nicht sagen, sind jetzt so ein paar Vorbemerkungen, Behauptungen, der Kapitalismus funktioniert nicht, sondern sein Werk legte Wert darauf zu zeigen, wie er funktioniert und auf wessen Kosten. Also was der Zweck dieser Produktionsweise ist, wie sie funktioniert, die kapitalistische Produktionsweise. Und er wollte nicht sagen, und die kann nicht funktionieren und irgendwann krächzt es ganz groß. Also deswegen ist es auch kein Wunder, dass jetzt, wo der Kapitalismus wieder funktioniert, im Sinne von, es wird wieder Geld gemacht, wo die Krise zumindest, was die Wirtschaft betrifft und auch das Bankwesen betrifft, ein Stück überwunden ist, wo also wieder Gewinne gemacht werden, da ist auch wieder der Marx nicht mehr aktuell. Da ist der wieder verschwunden. Ungeachtet dessen, dass gerade der Aufschwung, der jetzt stattfindet, so deutlich macht, erstens, was das Prinzip ist, dass es auf die Gewinne ankommt und auf wessen Kosten dieser Aufschwung geht. Aber dass er auf Kosten der Arbeiter geht, ist ja kein Einwand gegen das Funktionieren und auch nicht gegen das Lob, dass er wieder funktioniert, der Kapitalismus, sondern das ist von jedem, also von denen, die es loben, anerkannt als, naja, die Opfer der Arbeiter müssen sein und selbst die Gewerkschaft lobt sich ja dafür, dass sie mit den Opfern der Arbeiter geholfen hat, das Kapital aus der Krise zu kriegen. Okay, die Behauptung, und das soll man mal überprüfen, wenn ich jetzt die ersten Kapitel dieses Werks erläutere. Die Behauptung ist, dass an dem Kapitalismus, den der Marx, wie er das Buch geschrieben hat vor 150 Jahren, in der Phase seiner Entstehung, seiner Durchsetzung analysiert hat, dass sich an dem Kapitalismus zwar so das eine oder andere geändert hat. Natürlich sieht die Welt heute anders aus als vor 150 Jahren. Aber dass die Prinzipien dieser Produktionsweise, worum es dreht und wie sie funktioniert, dass sich daran nichts Prinzipielles geändert hat. Also dass immer noch das Geldmachen die Wirtschaft beherrscht, dass das das A und O ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Dass die arbeitenden Menschen als Kostenfaktoren betrachtet werden. Dass sie die Kostenfaktoren sind, Löhne bezahlt bekommen, die gering sind, für einen Gewinn, der umso größer ist, je mehr Arbeit abgeliefert wird zu einem geringen Preis. Dass die Entwicklung der Produktivkräfte, auch auf das hat Herr Marx damals schon hingewiesen, die größte Potenz und Quelle des materiellen Reichtums, dass die in dieser Gesellschaft nur entwickelt wird, wie das genau geht und was das heißt, erläutere ich dann schon noch, ausschließlich als Mittel, Löhne zu sparen und Arbeitskräfte zu entlassen. Also diese Behauptungen, die soll man mal im Kopf haben, wenn ich jetzt das erste Kapitel durchgehe. Vielleicht nochmal so rumgesagt, der simpelste Einwand gegen den Marx ist immer der zu sagen, das ist doch veraltet, das Buch ist vor 150 Jahren geschrieben. Übrigens ein Argument, was gegen die Bibel nie gilt, dass die vor 2000 Jahren geschrieben ist. Andererseits, naja, es kommt bei dem Buch an und so soll man es halt auch lesen. Ist das ein Stück Erklärung der Wirklichkeit, die wir vor uns haben? und unter dem Gesichtspunkt gucken wir es uns an. Und dann wird sich schon zeigen, ob das Buch was taugt oder ob es nichts taugt. Natürlich taugt es was, aber das ist sonst würde ich ja, aber das soll man im Hinterkopf haben. Okay, ich habe einen Zitatenzettel gemacht. Ich glaube, der ist rumgegangen. Also wer noch keinen hat, der hier vorne liegen noch welche. Weil wir ja nicht das dicke Buch da mitnehmen wollten, sondern und es geht auch, wie gesagt, um exemplarisch ein paar Aussagen da. So, jetzt mache ich, fangen wir mal mit dem ersten Zitat an. Das ist der erste Satz dieses Hauptwerks, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, erster Band, erster Satz da drin. Und da heißt es, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Also das ist der Auftakt. Ich werde gleich etwas erläutern, was ist gemeint mit Gebrauchswert und Tauschwert, Ware. Will aber vorher noch eine Vorbemerkung quasi anhand dieses Zitats machen. Die Frage heißt ja, was ist von Marx zu lernen oder was von Marx zu lernen wäre. Ankündigung ist hier, ja, was über die Ware, über Gebrauchswert und Tauschwert. Aber das werde ich gleich erläutern. Aber man kann übrigens schon vorher noch eines lernen dabei. Nämlich, wie stellt man sich eigentlich nüchtern wissenschaftlich zur Welt? Man soll sortieren, ist da die Behauptung, von dem, auf was es in der Welt ankommt und wo, was weniger belanglos ist. Also mich hat mal einer gefragt und hat gesagt, wie ich den Vortrag gehalten habe, ist ja alles schön und gut, aber was hilft mir das eigentlich? Ich habe ganz andere Probleme, als jetzt die Ökonomie da zu analysieren. Ich habe mehr Probleme mit meinem Studium und Psychoprobleme und sowas. Da muss man sagen, hier ist erstmal der Punkt, man soll sortieren, auf was kommt es in der Welt an. Und was hier gesagt wird, ist, der Mensch oder die Menschheit kann sich mit allem Möglichen beschäftigen. Die kann meinen, die Gesellschaft wird durch Werte zusammengehalten und es käme doch darauf an, dass der Mensch seinen Sinn oder sowas findet. Hier ist erstmal der schlichte Hinweis und die Behauptung, er beschäftigt sich mit dem, worauf es wirklich in der Gesellschaft ankommt. Nämlich mit der Produktion des materiellen Reichtums. Weil davon lebt die Menschheit. Und wenn nicht Reichtum produziert würde, naja, da würde die Gesellschaft von einem auf den anderen Tag weg sein. Also das ist tatsächlich die Basis, auf der alles beruht. Das ist das, woran sich alles dreht. Das ist eben die Basis und alles andere kommt später, das ist der Überbau. Also das ist mal das Erste. Das ist auch die Bedeutung von dem Buch. Wenn man Bescheid wissen will, worum sich diese Gesellschaft dreht, dann ist man an der Stelle genau richtig. Da muss man sich damit beschäftigen, wie wird der materielle Reichtum in dieser Gesellschaft produziert. Und sich natürlich dann fragen, und das ist ja auch die Ankündigung, was ist die Natur dieses materiellen Reichtums bei uns? Also warum wird für welchen Zweck wird er produziert? Das ist da die Frage, also die Frage nach seiner Zweckbestimmung des Reichtums, wenn er als Warensammlung vorliegt. Das mag jeder für normal erstmal halten, naja, Waren ist klar, aber was ist der Zweck des Reichtums, wenn er als Warenansammlung, als Ungeheure vorliegt? Das ist die Frage, die er sich stellt. Und ich wollte nur einfach mal am Anfang darauf hinweisen, das ist sehr gerecht, dass man die Frage stellt, weil darum dreht sich tatsächlich alles und davon hängt alles ab. Noch zwei kleine Bemerkungen an der Stelle. Die eine vielleicht den Hinweis, wer schon mal in ein VWL-Buch reingeschaut hat, also die moderne Wirtschaftswissenschaft, oder der vielleicht sogar studiert, bei den Wirtschaftswissenschaftlern, den modernen, ist der erste Satz immer umgekehrt. Alle Wirtschaft besteht darin, das ewige Problem der Knappheit zu bewältigen. Also die gehen ganz umgekehrt aus und sagen, der Mensch, für den Mensch wäre immer alles knapp und Wirtschaften wäre eine Art und Weise, dieses Knappheitsproblem zu bewältigen. Also was für einen Quatsch da drin steckt, das will ich jetzt gar nicht erläutern. Ich will nur mal auf den Unterschied hinweisen. Der vor 150 Jahren, wo der Reichtum wirklich um einiges geringer war als heute, weist darauf hin, ja, die moderne Produktionsweise ist eine, die produziert materiellen Reichtum. Davon leben die Gesellschaften und die Mitglieder dieser Gesellschaft. Und dann ist zu erklären, was ist die Zweckbestimmung dieses Reichtums, wenn er als Warenansammlung vorliegt. Das ist die Frage. Und nicht, alles wäre knapp oder sowas. Das ist so absurd in einer Welt, in der wir hierzulande leben. Das ist die eine kleine Bemerkung, die ich machen wollte. Und noch eine zweite, weil die auch immer dann kommt, wenn man hier den ersten Satz hört und sagt, Marx sagt, der Reichtum liegt als ungeheure Warenansammlung vor und dann meldet sich gleich jemand, dann gibt es immer die Diskussion, ja und was ist mit den Dienstleistungen? Heute leben wir doch in der Dienstleistungsgesellschaft und die Waren damals, naja gut, das wäre halt im Moment von veraltet sein. Da muss man sagen, erstens, Dienstleistungen sind im Prinzip nichts anderes als Waren. Dem Marx war auch der Unterschied bekannt zwischen einer Ware, von mir aus hier meiner Brille, die da liegt, die ich kaufen muss, oder wenn ich zum Friseur gehe und er schneidet mir die Haare. Das ist eine Dienstleistung. Oder ich gehe in ein Konzert und höre mir die Musik an. Der einzige Unterschied ist nur, damit man das gleich mal am Anfang weg hat, ist simpel der, dass eine Dienstleistung kein konkretes Produkt produziert, sondern dass da das Erstellen der Ware und die Konsumtion zusammenfallen. Also wenn ich in ein Konzert gehe, dann muss ich auch dafür bezahlen. Deswegen ist ein Konzert eine Ware. Und der einzige Unterschied ist, dass in dem Moment, wie es gespielt wird, auch der Ton schon wieder verschwunden ist. Also kein eigenes Produkt da ist. Und im Unterschied zu einer Ware, wenn ich ein Auto kaufe, dann fahre ich halt 10 Jahre damit rum, bevor es dann an der Wand landet oder was weiß ich. Gut, also das nur nochmal als kleine Vorbemerkung. Jetzt zurück wieder zu dem Zitat. Jetzt geht es ja darum, was ist eigentlich schon damit gesagt? Wenn Marx sagt, der Reichtum liegt als ungeheure Warenansammlung vor, die einzelne Ware ist die Elementarform, ist klar, Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei, in der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Und ich nehme auch gleich das nächste noch dazu. Da heißt es, der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte einer anderen Art austauschen. Okay, nee, jetzt mache ich doch erstmal vorher noch eine kleine Erläuterung, nämlich zu sagen, der Marx fängt sein Buch an mit einem schlichten Faktum. Das Faktum ist das, in dieser Gesellschaft gibt es den materiellen Reichtum und der liegt als Ware vor und das heißt ganz schlicht das, der Reichtum ist käuflich, er muss aber auch gekauft werden. Das ist ja Ware. Und wir können es uns übrigens im Hinterkopf einfacher machen an der Stelle. Der Marx legt da sehr viel Wert drauf, das in allen Einzelheiten auseinanderzulegen und können gleich sagen, diese Dinge müssen mit Geld gekauft werden und sie werden gegen Geld verkauft. Das ist mal das Faktum bei Ware. Und dann sagt er zu der Ware, die hat zwei Seiten. Das eine natürlich, dass ein Mensch sie verkaufen kann, beziehungsweise jemand sie kauft, liegt dran, dass das Ding ein Bedürfnis befriedigt. Das ist die Seite des Gebrauchswerts. Also, dass es einen Nutzen haben muss. Und er sagt noch dazu, an anderen Stellen, das sind ja nur ein paar Zitate daraus, ob der Nutzen dem Magen entspringt oder dem Geist entspringt, also ob es um physische Bedürfnisse geht, von mir aus Essen oder um geistige Musik zu hören, das ist dafür egal. Oder ob es ein Produktionsbedürfnis, also ein Unternehmer von mir aus eine Maschine braucht, um was Bestimmtes herzustellen. Das ist erstmal die Seite des Gebrauchswerts des Dings. Es muss einen Nutzen haben, sonst kauft es ja keiner, sonst ist es auch nicht zu verkaufen. Die zweite Seite ist aber, jedes Ding muss gekauft werden. Übrigens auch da nochmal der Hinweis, das erscheint einem vollkommen banal, das weiß auch jeder. Und der Marx ist davon ausgegangen und hat gesagt, ja, wenn der Reichtum als Ware vorliegt, was sagt das über den Reichtum aus? Also der hat das nicht einfach für eine Selbstverständlichkeit gehalten, wie jeder normale Mensch hier. Er weiß, er muss Geld verdienen, damit er die Sachen kaufen kann. Sondern der hat sich wissenschaftlich dazu gestellt und hat gesagt, was ist eigentlich los, wenn ich Dinge, die ich brauche, kaufen muss? Wenn der ganze materielle Reichtum einer Gesellschaft als eine Warensammlung vorliegt. Die einen Moment habe ich eben erläutert, das ist auch jedem klar, naja, eine nützliche Seite muss diese Ware haben, sonst wird es keiner kaufen und sonst wäre sie nicht zu verkaufen. Die andere Seite, die muss gekauft und verkauft werden, was er hier als Tauschwert charakterisiert. Ja, das ist schon was Erklärenswertes. Und die erste Frage, die er hat, ist die, wie geht das eigentlich? Das sind doch ganz unterschiedliche Dinge. Wenn die also gleichgesetzt werden in dem Akt des Kaufen und Verkaufens, was ist denn eigentlich das Gleiche in denen? Warum werden so unterschiedliche Dinge wie eine Brille und das Glas Wasser hier, das eine kann ich trinken, mit dem anderen kann ich besser sehen, vollkommen unvergleichliche Dinge unter Gebrauchswertgesichtspunkten, unter Nutzengesichtspunkten, warum werden die überhaupt, oder was macht die vergleichbar? Praktisch werden sie verglichen, weil das Ding kostet 2 Euro, die Brille 200 Euro, also ist es 100 Mal so viel wie das Wasser. Könnte auch mir für die Brille mir 100 Wasser kaufen. Wird zwar nichts sehen dann, aber das ist die andere Seite. So, und jetzt die Frage von ihm ist, also was macht das vergleichbar oder umgekehrt, was ist eigentlich mit Dingen los, warum werden sie produziert und was charakterisiert den Zweck der Produktion, wenn Waren produziert werden. So, jetzt gehen wir das nochmal durch. Und dann sagt er, ja, was ist eigentlich der Tauschwert? Da sagt er, der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Ich habe schon den Hinweis gemacht, man kann sich gleich das Geld dazu denken und sagen, wo sich ein Gebrauchswert im Stück Geld gleichsetzt, einem bestimmten Quantum Geld und ein anderer Gebrauchswert im Quantum Geld. Und dann sagt er weiter, da X Stiefelwichse, ebenso Y Seide, ebenso Z Gold und so weiter, der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, also der setzt die immer gleich. Da merkt man übrigens, dass es ein bisschen alt ist, das Buch, weil Stiefelwichse würde einem heute nicht mehr einfallen, aber das ist ja wurscht. Also das ist ja nur der Hinweis drauf. Er sagt, der bestimmte Gebrauchswert in einer bestimmten Quantität ist gleich einer bestimmten Quantität eines anderen Gebrauchswerts, also ich ergänze immer einer bestimmten Summe Geldes, müssen Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold, durcheinander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken also ein Gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine oder das andere ist. Also das ist der berühmte Schluss auf Arbeit, der jetzt kommt, der eigentlich total simpel ist. Weil er sagt ja nur, oder er sagt ganz schlicht, diese bestimmten Quantitäten, in denen die unterschiedlichsten Dinge gleichgesetzt sind, was ist dann das Gleiche bei dem Kauf- und Verkaufakt? Ich kann sagen, sie sind alle ein bestimmtes Quantum Geld wert. Aber was ist denn das Gleiche, was in denen steckt? Und das Argument ist ganz simpel, das Gleiche ist ein Stück, ein Quantum Arbeit, was in den Dingen steckt. Und, so geht die Argumentation weiter, aber eine bestimmte Sorte von Arbeit. Weil als die nützliche Arbeit produziert die Arbeit ja ganz unterschiedliche Dinge. Also ist das, was sie gleich macht, was im Akt des Kaufs und Verkaufs als Gleichsetzung stattfindet, es reduziert diese Dinge oder setzt sie gleich als Verkörperungen von gleicher menschlicher Arbeit, Arbeit überhaupt. Also das sind dann, was das alles ist, das erläutere ich dann schon noch, was das heißt. Also die Argumentation geht folgendermaßen weiter. Nehmen wir noch das nächste Zitat dazu. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte. Warenwerte. Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist. Wie nun die Größe seines Werts messen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen wertbildenden Substanz, der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer. Also die Argumentation ist erstmal sehr schlicht und klar. Zu sagen, wenn in einem Kauf- oder Verkaufakt Waren gegen Geld gekauft oder verkauft werden, also die unterschiedlichen Gebrauchswerte in unterschiedlichen Qualitäten einander gleichgesetzt werden, was ist denn dann die Wertsubstanz dieser Dinge, also das Gleiche dieser Dinge? Und der Schluss ist der auf Arbeit, nämlich zu sagen, sie sind Produkte von Arbeit. Die Dinger fallen ja nicht vom Himmel, sondern sind Resultat menschlicher Arbeit, aber in einem bestimmten Sinne, nämlich als Verausgabung von Arbeit überhaupt. Nicht in ihrer besonderen Ausprägung, sondern überhaupt. Und die Wertgröße ist bestimmt durch das Quantum von Arbeit, was in dem Ding steckt. Die Bestimmung gesellschaftlich notwendiger Arbeit macht schon auf eines aufmerksam. Da wird gesagt, das ist nicht die individuelle Arbeit, die ein Produzent verausgabt hat. Also der eine braucht länger, der andere weniger, also kriegt der eine mehr Geld als der andere, sondern das ist die mit durchschnittlichem Geschick bei einem bestimmten Entwicklungsgrad der Arbeit in der Gesellschaft der Produktivkräfte notwendige Arbeit. Was das beinhaltet, will ich gleich ein bisschen erläutern. Das vielleicht nochmal so rum. Das liest sich alles so simpel. Erstmal. Man fragt sich, was ist denn eigentlich die Kritik jetzt da dran? Also man liest es als, naja gut, der Reichtum liegt als Warensammlung vor. Die Ware hat zwei Bestimmungen. Die eine ist der Gebrauchswert, die andere ist der Tauschwert. Der Tauschwert bestimmt sich durch das Quantum gesellschaftlich notwendiger abstrakter Arbeit. Gut, bei abstrakt fragt man sich ein bisschen, was ist damit gemeint, aber ansonsten liest man das so und sagt, naja, gut. Ich will jetzt mal in dreierlei Hinsicht schon an dem verdeutlichen, wie viel Kritik in diesen simplen Behauptungen steckt, in dieser Analyse drin steckt. Und zwar in der Behauptung, die Arbeit ist die Substanz der Werte und die Waren besitzen den Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert. Weil das beinhaltet ein kritikables Verhältnis, eine kritikable Aussage über die Gesellschaft in dreierlei Hinsicht. In Hinsicht auf das Verhältnis der Produzenten in einer warenproduzierenden Gesellschaft zueinander. Das ist das erste kritikable Verhältnis. Ich erläutere es gleich. Das zweite ist, das enthält schon in den abstrakten Formulierungen eine Kritik, ein kritisches Urteil über die Gesellschaft nach der Seite der Konsumtion hin, Gebrauchswert. Und es enthält ein kritisches Urteil über die Gesellschaft nach der Seite der Produktion hin. Die drei Sachen will ich mal kurz erläutern. Ich habe gesagt, warenproduzierende Gesellschaft. Also der Reichtum liegt vor als Ware, die gekauft und verkauft wird. Beinhaltet ein kredikables Verhältnis der Produzenten zueinander. Inwiefern? Was wir da vorfindlich haben, ist ein arbeitsteiliger Zusammenhang der Gesellschaft. Ja, das ist die Art und Weise, die Gesellschaft bewerkstelligt ihren Lebenszusammenhang und die Mitglieder dieser Gesellschaft. Aber wie? Nicht als gemeinschaftlichen, sondern als Zusammenwirken von Privatarbeitern. Weil nur ein Produkt wird ja nur Ware, wenn es erstmal unabhängig von den anderen produziert und das Eigentum des Produzenten ist, sodass dann auf einem Markt die Dinger gleichgesetzt werden, die Güter, die produziert werden. Also hat man da den Sachverhalt, dass alle in einem arbeitsteiligen Zusammenhang stehen, die Produzenten, aber unabhängig als Privatproduzenten produzieren, sodass sich ihr Zusammenhang, der Zusammenhang ihrer Arbeiten, erst auf dem Markt als der Austausch ihrer Produkte darstellt. Das ist ein unvernünftiges Verhältnis. Also übrigens, auch das noch an der Stelle, von den Produzenten, also hier heißt dann auch mal, ich habe das Zitat, nur Produkte von Privatarbeiten werden Waren. Und Privatproduzenten, dabei kann man gleich an beides denken. Da kann man dran denken, den kleinen Handwerker, der seinen Tisch produziert und dann auf dem Markt verkauft. Aber man kann auch gleich dran denken, wie es bei uns ist, nämlich eine Tischfabrik. Und da ist der Produzent natürlich der Eigentümer dieses Produktionsprozesses. Also da kann man auch bei Warenproduktion schon gleich dran denken, dass die hierzulande natürlich in einem Unternehmen produziert werden, wo die Leute, die produzieren, nicht die Eigentümer sind, sondern der Eigentümer dieses Produktionsprozesses derjenige ist, der dann die Waren kauft und verkauft. Aber für das, auf was es mir jetzt ankommt, ist das gleichgültig, weil es geht erstmal darum, dass das simple Faktum, das jeder für selbstverständlich hält, naja, die Produkte werden als Güter produziert und dann auf dem Markt gegen Geld getauscht, dass das schon ein kritikables Verhältnis der Produzenten zueinander ist, weil der Zusammenhang, ich kann es auch nochmal so ausdrücken, als Konkurrenz von Warenproduzenten stattfindet. Also der Mensch, der die Ware produziert, produziert sie erstmal rücksichtslos und unabhängig von den anderen. Sie ist sein Eigentum. Und dann tritt er auf den Markt und versucht sie möglichst teuer zu verkaufen. Tritt den Käufern gegenüber, die sie möglichst billig kaufen wollen. Und ob überhaupt das Produkt ein nützliches ist, stellt sich auf dem Markt raus. Und wie viel es erlöst, stellt sich dann auch auf dem Markt raus. Also das ist mal das erste Urteil. Eine warenproduzierende Gesellschaft oder eine Gesellschaft, in der der Reichtum als ungeheure Warenansammlung vorliegt, ist eine, die ihren Lebenszusammenhang als antagonistisches Verhältnis von Privatproduzenten organisiert. Mit allen Gegensätzen, die darin eingeschlossen sind. Und der erste ist mal simpel der, dass das, wovon die Gesellschaft lebt und jeder Einzelne auch, überhaupt nicht in Bezug auf das die Bedürfnisse in die Welt kommen, sondern unabhängig voneinander und deswegen der Zusammenhang sich über diesen Austausch von Waren, also den Kauf und den Verkauf und die Gleichsetzung der Dinger eben auf dem Markt, sich herstellt. Das ist mal das Erste, auf was ich hinweisen wollte. Wenn es Fragen gibt übrigens, also das ist, oder Einwände oder Nachfragen eben, dann kann man sich entweder gleich melden und ansonsten halte ich das schon in Grenzen, sodass man auch am Ende dann auch noch diskutieren kann. Also wie auch immer muss man sich melden und ist ja irgendwie ein überschaubarer Rahmen. Okay, ich habe gesagt, schon die Bestimmung, der sogenannte Doppelcharakter der Waren, Gebrauchswert und Wert zu sein, der enthält ein kritikables Verhältnis, ein kritisches Urteil über den Reichtum in der Gesellschaft nach Hinblick auf den Gebrauchswert. Inwiefern? Ganz simpel in der Richtung, wenn Waren produziert werden, also Güter, die gegen Geld verkauft werden, dann ist die Produktion nützlicher Güter nicht der Zweck für den Produzenten, sondern das Mittel. Was ist damit gemeint? Dass man etwas produziert, was andere brauchen. Von mir aus der Bäcker backt Brötchen. Da ist das Bedürfnis, andere brauchen was zum Essen, nämlich die Brötchen. Das Mittel, ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Also das Verhältnis, was erstmal so auftritt wie, naja, ein Brötchen muss schmackhaft sein und es kostet 20 Cent. Und das sind halt die zwei Seiten des Brötchens. Das ist in Wirklichkeit was anderes. Die 20 Cent sind der Zweck, warum das Brötchen überhaupt in die Welt kommt. Und dass es schmackhaft ist, ist das Mittel, damit man überhaupt sein Brötchen verkaufen kann. Das ist das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert. Und da mag sich zwar der Bäcker, wenn man ihn fragt, einbilden, sagen, ja, ich tue meinen Beitrag, damit die Leute was zu essen haben. Nur verschenken tut er ja die Brötchen nicht, sondern kaufen muss man sie schon. Also da wird immer schon klar gerückt, was ist Zweck und was ist Mittel. Gebrauchswert ist Mittel, Geld zu produzieren ist der Zweck der Produktion. Also wer Brötchen produziert, ob als einzelner Bäcker oder als ein Unternehmen, das halt seine Bäcker angestellt hat und dann backen lässt, der Zweck ist darin eigentlich, der Zweck der Produktion ist, Kaufkraft zu produzieren. Also ein Gut zu produzieren, womit ich Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann. Das ist der Zweck der Produktion. Das hat natürlich die Seite, das sind alles Banalitäten, aber das muss man sich schon immer wieder vor Augen führen. Das hat nach der Seite des Gebrauchswerts und des Bedürfnisses eine Härte in der Gesellschaft. Das heißt nämlich ganz simpel, und das weiß auch jeder, wer kein Geld hat, kriegt auch seine Bedürfnisse nicht befriedigt. Also das ist mal die ganz simple Seite. Es gibt den Reichtum, der liegt als ungeheure Warensammlung vor. Er ist zugänglich, aber nur gegen Geld. Also man kann hungrig sein, aber ob man was zu essen hat, entscheidet sich darin, ob man Geld hat. Das ist die eine Seite. Und wer kein Geld hat, der hungert, obwohl es massenhaft Brötchen gibt. Das ist die eine Seite. Es hat auch übrigens die andere Seite. In der Gesellschaft gibt es überhaupt kein vernünftiges Verhältnis in Bezug auf die Rangfolge der Gebrauchswerte. Also da wird jeder Scheiß produziert, wenn er verkauft werden kann. Das ist die andere Seite von dem Gebrauchswert und Wert. Also von mir aus, Sportwagen, die 200 oder 1 Million Euro kosten, braucht kein Mensch. Also manche brauchen es schon, sie kaufen es ja. Aber jetzt erstmal vernünftig, in einer vernünftigen Gesellschaft wäre das absurd. Aber in der Gesellschaft entscheidet eben die Kaufkraft über auch was produziert wird. Wenn ich mit goldenen Wasserhähnen Geld machen kann, dann hat goldene Wasserhähne bezahlt. Und daneben gibt es massenhaft Leute, die sich noch nicht mal das Wasser leisten können, sauberes. Das ist das Verhältnis. Also Fazit davon ist, das ist mal schon die ganz elementare Kritik auch des, jeder hat in der Schule gelernt, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, Sozialkunde oder was weiß ich, Geld ist das Mittel, damit man an seine Sachen kommt. Also Geld ist Tauschmittel und so. Das ist halt das Kaufmittel. Das ist eine nützliche Erfindung, damit die Leute an ihre Sachen kommen. Vereinfacht irgendwie das Wirtschaftsleben. Die Auskunft hier ist eine Kritik davon. Die Auskunft ist, in einer Gesellschaft, in der die Dinge mit Geld gekauft und gegen Geld verkauft werden, da herrscht das Geld als Zweck. Da spielt das Bedürfnis keine Rolle. Oder nur die Rolle, ich muss was produzieren, damit, was der andere will, damit ich ihm das Geld aus der Tasche ziehen kann. Also man hat die Absurdität vor sich, um das auch nochmal so auszudrücken, dass ausgerechnet eine Gesellschaft, und da hat ja der Marx schon vor 150 Jahren gesagt, das ist eine ungeheure Warenansammlung. Reichtum ist das Prinzip dieser Gesellschaft. Heute ist sie noch viel reicher. Mit viel weniger Arbeit gibt es eine Riesenmasse an Gütern. Aber in der Gesellschaft ausgerechnet ist das Bedürfnis überhaupt nicht das Bestimmende. Sondern das ist untergeordnet unter den Gesichtspunkt und Mittel für den Gesichtspunkt des Geldverdienens. Das ist das Verhältnis. Geld ist Zweck, Tauschwert ist Zweck, Gebrauchswert ist Mittel. Das ist mal die erste Fassung von dem, was man in einem Philosophieseminar vielleicht dann lernen würde. Marx hätte immer was mit Widersprüchen am Hut gehabt, also Dialektik und so. Das ist keine Methode, das ist die Aussage über die Wirklichkeit. Das ist der Gegensatz, der in den Dingen in der Welt steckt. Es gibt die ganzen nützlichen Dinge, aber sie sind nicht wegen der Bedürfnisbefriedigung in der Welt. Sie sind untergeordnet. Und das hat auch die harte Seite, es gibt alles, aber die Leute kommen nicht an es ran, wenn sie nicht das Geld haben. Also hat man in einer reichen Gesellschaft lauter arme Leute zum Beispiel. Okay, das war die Seite, ich will das jetzt gar nicht mehr ausmalen, ich wollte also schon darauf hinweisen, das war das zweite Kritikable, was in der Aussage drinsteckt. Waren haben den Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert. Jetzt zum Wert noch was. Die dritte Behauptung, die ich erläutern will, ist, damit ist schon ein kritikables Urteil gefasst über die Gesellschaft nach der Seite der Produktion hin. Und das will ich erstmal nur nach einer Seite hin erläutern, nämlich der, hier ist gesagt, der Wert, also das, der Tauschwert bzw. der Wert als Vergegenständlichung von Arbeit, gesellschaftlich notwendiger Arbeit. Darauf kommt es an in dieser Gesellschaft. Und die Aussage von Marx ist, gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit, so heißt es hier. Also vielleicht lese ich nochmal die zwei Abteilungen durch, da heißt die Quantität der Arbeit selbst misst sich nach ihrer Zeitdauer und dann heißt es, die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte ist, ist gleiche menschliche Arbeit. Also da spricht er auf das Paradox an, das es in dieser Gesellschaft ja tatsächlich gibt, nämlich wenn ich Brötchen backe, muss ich bestimmte Handgriffe machen. Wenn ich eine Brille zusammenschraube, brauche ich eine andere Handgriffe. Also ist die Arbeit eigentlich unterschieden. Aber wenn sie alle gegen Geld austauschbar sind, also auch Brillen mit Brötchen gleichgesetzt werden können, dann zählt die in ihnen enthaltene Arbeit als gleiche menschliche Arbeit. Obwohl es ja eine konkrete ist. Und das ist hier angesprochen und dann wird so argumentiert, also die Arbeit jedoch ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Gut, das letzte hatte ich vorhin schon abgehandelt. Gebrauchswerte werden überhaupt nur Waren, weil sie Produkte voneinander unabhängig betriebener Privatarbeiten sind. Also jetzt zu dem, was ist eigentlich mit der Kategorie gesellschaftlich notwendig gemeint? Das mag man vielleicht auch erstmal naiv lesen und sagt, naja, das ist halt das, was man braucht. Auch darin gesellschaftlich notwendig, meint der Marx ja, das ist die durchschnittliche Arbeitskraft, Verausgabung von Arbeitskraft auf dem Durchschnittsniveau einer Gesellschaft, um diese Ware zu produzieren. Und darin ist auch schon was, ein kritikables Verhältnis enthalten. Schon mal nach der Seite hin, was ein Mensch, sei es ein Handwerker, haben wir den jetzt mal vor Augen, für das Produkt seiner Arbeit bekommt, das ist nicht den Aufwand, der er betrieben hat. Das ist nicht, wenn er lange dafür gebraucht hat, kriegt er auch mehr Geld. Sondern in der Gesellschaft zählt der Durchschnitt. Und wenn es einen Produzenten gibt, einen Unternehmer, der in einem Bruchteil der Zeit von mir aus den Tisch produziert, für den ein Tischler die zehnfache Zeit braucht, dann gilt in der Gesellschaft ein Zehntel der Arbeitszeit als die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit. Das heißt, es ist ein Privatrisiko. In der Gesellschaft ist es Privatrisiko des Produzenten, ob er überhaupt sein Ding verkaufen kann und zu welchem Preis er es verkauft. In der Gesellschaft sind alle Risiken privatisiert. Das ist mal schon in so einer simplen Bestimmung mit gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit ist die Substanz der Werte enthalten. Das hat auch die Seite, wenn er sein Produkt nicht verkaufen kann, dann war die ganze Arbeit für die Katz, für ihn. Also das ist auch die Seite. In der Gesellschaft gilt halt nicht, man überlegt sich, wie viele Tische braucht diese Gesellschaft. Und dann wird das entsprechend produziert, sondern in der Gesellschaft gilt, es wird privat werden Tische produziert. Und wenn einer seinen Tisch nicht verkaufen kann, dann war seine Arbeit nutzlos. Dann kriegt er auch kein Geld dafür. Schluss aus, das ist sein Risiko. So ist das organisiert. Okay, das waren ein paar Erläuterungen an der Stelle. Was es mit dem Doppelcharakter von Gebrauchswert und Tauschwert auf sich hat und wie dieser berühmte Schluss, berühmt sage ich, weil das ist halt die Arbeitswerttheorie von Marx, auf die Substanz des Wertereichtums dieser Gesellschaft, des Warenreichtums dieser Gesellschaft, ist gesellschaftlich notwendige, abstrakte, privat getätigte Arbeit. Jetzt kommt aber was Wichtiges, das wahrscheinlich noch nicht richtig erläutert ist und auch noch nicht klar ist. Das ist, das Entscheidende ist, was ist eigentlich über die Arbeit damit ausgesagt, wenn die Arbeit die Substanz der Werte ist. Also das hört sich ja auch so banal an. Nach der Seite, naja, dass in den Produkten Arbeit drin ist, das hätte man sich ja fast gedacht, das weiß ja auch jeder. Das war zwar mal umstritten historisch, aber da erkläre ich dann nachher noch mal kurz in einem Exkurs, warum eigentlich. Ansonsten ist das ja so simpel und banal. Dass nichts in die Welt kommt, ohne dass Arbeit drin steckt, das ist selbstverständlich. Und der Marx wollte auch nicht das behandeln. Also der wollte nicht das erläutern, dass Arbeit drin steckt. Das ist ja überhaupt keine Entdeckung, das ist ja nichts. Sondern was für eine Arbeit da drin steckt. Also was warenproduzierende Arbeit ist, das ist überhaupt der Witz der ganzen Geschichte. Also das ist das Entscheidende. Nicht das Arbeit die Substanz der Werte ist, sondern was für eine Arbeit es ist, wenn sie sich als Wertereichtum, als in Tauschwerten materialisiert. Das ist das Entscheidende. Jetzt kommen wir zu der rechten Spalte von dem Zitatenzettel. Vielleicht nochmal so rum gesagt, an der Stelle wollte ich den kleinen Exkurs machen und sagen, der Schluss auf Arbeit von dem Marx, der ist eigentlich total, also der Schluss ist wirklich banal. Der war aber damals sofort umstritten. Und zwar aus folgendem Grund. Was es an Sozialisten damals gab, also die Vorläufer der heutigen Sozialdemokratischen Partei, die haben gesagt, die haben sich auf den Marx berufen und haben gesagt, da sieht man es, die Arbeiter schaffen alle Werte, dann gehört ihnen auch mehr bezahlt. Also die haben sich auf die Arbeitswerttheorie von Marx oder Arbeitswertlehre so bezogen und haben gesagt, da sagt es doch einer mal klipp und klar, der ganze Reichtum dieser Gesellschaft beruht auf der Arbeit der arbeitenden Menschen. Also müssen sie auch alles, was sie schaffen, kriegen. Also das war ein Plädoyer für die leisten wertschaffende Arbeit, also muss ihnen auch mehr bezahlt werden. Das war die Begründung für, es muss gerechter in der Gesellschaft verteilt werden und die brauchen den unverkürzten Arbeitsertrag. So haben die den Marx gelesen. Warum das vollkommen falsch ist, erläutere ich gleich. Jetzt gab es aber eine andere Abteilung, die hat gesagt, Moment mal, das ist ja also auch so interpretiert, das ist ja ein schlechtes Urteil über diese Gesellschaft. Das fordert ja eine Veränderung und mehr Lohn für die Arbeiter und überhaupt eine Umgestaltung, die damaligen Sozialisten. Und da gab es dann die Wirtschaftswissenschaften, die gesagt haben, der Schluss auf Arbeit ist vollkommen falsch. Hat sich dann gleich eine ganze Abteilung damals in den Wirtschaftswissenschaften gebildet, die gesagt haben, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass der ganze Reichtum auf Arbeit beruht, weil wenn man das behauptet, ja, dann muss man zugeben, dass die Gesellschaft ungerecht konstruiert. Also wir denken uns jetzt eine Theorie aus, wo die Waren und was die vergleichbar macht, nicht das Geld und nicht die Arbeit ist, die das Mittel ist, an das Geld zu kommen, sondern der Nutzen. Und haben dann eine subjektive Werttheorie entwickelt, die gesagt hat, was die Waren vergleichbar macht, ist der Nutzen dieser Dinge. Und haben sich sehr abgemüht, damals noch dem Marx nachzuweisen, dass es nie und nimmer die Arbeit sein kann, die das Vergleichbare dieser Dinge konstituiert. Wenn es gewünscht ist, kann ich das auch noch erläutern. Aber das habe ich jetzt nur mal aus historischen Gründen erläutert, um deutlich zu machen, warum diese Arbeitswerttheorie damals so umstritten ist, nämlich in einem Politstreit, wo die einen gesagt haben, die Arbeit ist die Quelle aller Werte und deswegen gehört den Arbeitern auch viel mehr, als sie bislang kriegen. Und die anderen haben gesagt, die Arbeit ist überhaupt nicht die Quelle der Werte, was die Waren vergleichbar macht und was den Geldwert der Waren ausmacht, ist der Nutzen, den sie haben. Wobei übrigens der immanente Widerspruch immer der ist, Nutzen macht die Dinge nicht vergleichbar. Unter Nutzen-Gesichtspunkten sind die total unterschieden, unter Bedürfnis-Gesichtspunkten. Und haben das eben bestritten, weil sie darauf raus wollten, nie und nimmer ist die Arbeit die Quelle der Werte, weil die anderen ja unter Berufung darauf für eine gerechtere Verteilung in dieser Gesellschaft plädiert haben. Damit befasst sich erstmal dieses Zitat hier. Und der Marx übrigens, der wollte darauf hinweisen, und deswegen habe ich dieses Zitat hier nochmal gebracht. Seine Entdeckung und seine Kritik war nicht, die Arbeiter schaffen alle Werte und das Ungerechte in der Gesellschaft ist, dass die geschaffenen Werte ungerecht verteilt werden, sondern seine Kritik war, wertschaffende Arbeit zu leisten ist schon der ganze Haken und Hammer dieser Gesellschaft. Schon die Produktion und dass die Leute wertschaffende Arbeit leisten, das ist das Kritikable. Worin das besteht und was er damit meint, das erläutere ich gleich. Was ich eben so en passant erläutert habe, war eben diese falsche Betrachtung. Das erste ist von der damaligen Sozialdemokratischen Partei. Die haben gesagt, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und aller Kultur. Und da hat der Marx dagegen polemisiert und hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums. Weil unter Gesichtspunkten des Reichtums, also des konkreten materiellen Reichtums, ist, so argumentiert er, die Natur ebenso die Quelle aller Gebrauchswerte und als solchen besteht wohl der sachliche Reichtum. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten. Denn gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit, immerwährende Notwendigkeit des Menschen, den Stoffwechsel mit der Natur zu vermitteln, folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Also der Marx argumentiert so und sagt, Das ist vollkommen falsch zu sagen, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums. Weil sofern der Reichtum als der, wovon eine Gesellschaft lebt, nach der nützlichen Seite hin betrachtet wird, muss man sagen, da ist die Natur und die Technologie und die Entwicklung der Produktivkräfte, also mit welchen technischen Möglichkeiten man Sachen produzieren kann, die Quelle des Reichtums. Und übrigens, Technologie, Naturwissenschaft ist die größte Quelle des Reichtums, weil das ja meint, dass man mit ganz wenig Arbeit ganz viel Reichtum produzieren kann. Jetzt argumentiert er umgekehrt und sagt, die Bürger haben natürlich gute Gründe, der Arbeit diese große Leistung anzudichten, weil in einer Gesellschaft, wo die Mehrzahl der Leute gar nicht die Möglichkeit hat, selbst zu arbeiten, weil sie gar nicht über die Mittel verfügen zu arbeiten, weil halt das, was man zum Arbeiten braucht, ein Arbeitsplatz jemandem anderen gehört, also die Produktionsmittel und so weiter. In so einer Gesellschaft schafft Arbeit Werte, nämlich für die anderen, die Anwender der Arbeit, und nur in so einer Gesellschaft gibt es dann auch das wunderbare Bedürfnis, die Arbeit zu verherrlichen. Gut, jetzt bin ich eigentlich beim Nächsten, nämlich dem, was heißt abstrakte Arbeit. Also der Marx wollte darauf hinweisen und sagen, nicht Arbeit schafft Werte, sondern nur Arbeit unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen schafft Werte. Es ist keine Natureigenschaft der Arbeit, Tauschwert zu produzieren. Also er will darauf hinweisen, was ist es eigentlich für eine Arbeit, wenn sie Werte schafft? Was für ein Verhältnis zur Arbeit liegt in einer solchen Gesellschaft vor? Also, und wertschaffende Arbeit zu leisten, das will ich jetzt gleich nochmal ausführlich erläutern. Da war sein Urteil. Das ist das Kritikable, das entscheidend Kritikable an dieser Gesellschaft. Also ganz anders als die damaligen Sozialdemokraten, die gesagt haben, dass die Arbeiter arbeiten und so viel Waren produzieren, ist super. Nur sie kriegen zu wenig von den Waren. So haben die das gesehen. Der Marx wollte aber sagen, dass sie überhaupt warenproduzierende, also wertschaffende Arbeit leisten müssen. Das ist das Kritikable. So, und das drückt er erstmal aus in dem Zitat, was jetzt steht unter abstrakte Arbeit. Und was ich erläutern will, was bestimmt jetzt erstmal unverständlich dasteht. Nämlich verausgabte Lebenskraft ist die Substanz des Wertreichtums. Das will ich eigentlich jetzt erläutern. So, und da ist das erste Zitat von dem Marx, dass er sagt, ursprünglich erschien uns die Ware als ein zwieschlächtiges Gebrauchswert und Tauschwert. Und was es damit auf sich hat, das habe ich ja erläutert. Später zeigte sich, das haben wir heute in einer halben Stunde hingekriegt, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Das ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Also erstmal ist das ja hier eine Ankündigung, wo der Marx nochmal explizit sagt, der Doppelcharakter der Arbeit, nämlich es wird konkret gearbeitet, gebacken oder getischlert oder ein Auto montiert und darin wird wertschaffende Arbeit verausgabt, das nennt er abstrakte, das erste nennt er konkrete, nämlich Arbeit, die zu einem Wertprodukt führt. Das wäre dieses abstrakte Arbeit als Wertsubstanz. Das wäre seine Entdeckung und das wäre das Entscheidende. Also er legt da nochmal drauf Wert zu sagen, die Arbeit schafft Werte in dieser Gesellschaft und das ist das Kritikable. Abstrakte Arbeit, wertschaffende Arbeit, das ist der Springpunkt seiner Kritik der politischen Ökonomie. Also da merkt man nochmal dran, das ist überhaupt keine Frage für den Marx gewesen, dass Arbeit Werte schafft, sondern er wollte analysieren und klarstellen, Was ist das dann für eine Arbeit? Was ist da alles kritikabel dran, wenn Arbeit Werte schafft? Und auch nochmal das als eine kleine Bemerkung im Hinterkopf, weil das ja dann oftmals immer umstritten ist und dann wird gesagt, aber ist es nicht heute auch die Technologie, die Werte schafft und sowas? Übrigens, unbegriffen weiß das auch die Kanzlerin, dass der ganze Reichtum der Nation auf Arbeit beruht. Die betont ja dauernd, wir brauchen mehr Arbeit in Deutschland. Also, dass der Reichtum auf Arbeit beruht, das wissen Sie alle. Das Entscheidende ist ja, auf was der Marx auch Wert legt, der sagt, was für eine Arbeit ist das, die hier in dieser Gesellschaft zu leisten ist. Und da hat er viel Kritik dran. So, und jetzt sind wir bei dem ersten der Kritik, die ich erläutern will. Sieht man ab, das kommt auch erstmal als eine simple Bestimmung daher. Also es geht jetzt darum, was ist das für eine Arbeit? Und da sagt er, also diesen Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist. Also Verausgabung von Hirn, Muskel und Nerv. Und ich nehme noch ein Zitat dazu, das ist aus einem Teil, der ein bisschen vorher, vor dem Kapital erschienen ist. Da heißt es, wenn die Ware als Tauschwert, als Tauschwert, aber wird die Ware immer nur unter dem Gesichtspunkt des Resultats betrachtet. Es handelt sich nicht um den Dienst, den sie leistet, sondern um den Dienst, der ihr geleistet worden ist in ihrer Produktion. So, die zwei Abschnitte will ich, vorgelesenen Zitate will ich noch etwas erläutern. Also es gibt die Unterscheidung zwischen konkreter und abstrakter Arbeit. Das ist der Doppelcharakter der Arbeit. Und das bezeichnet erstmal das Simple, was ich vorhin gesagt habe. Konkrete Arbeit meint, das ist die gebrauchswertschaffende Arbeit. Also die, insofern sie sich in einem Gebrauchwert zeigt. Da muss man bestimmte Handgriffe machen und so weiter. Abstrakte Arbeit wird verausgabt in Hinblick auf Tauschwert. Dass da am Ende ein verkäufliches Produkt rauskommt. Und was ist die Charakterisierung von dieser wertschaffenden Arbeit? Die Charakterisierung ist, das ist gleiche menschliche Arbeit. Und das heißt, an der Arbeit zählt jetzt nur noch das, dass sie verausgabt wird. Und das hat eine Härte. Das heißt nämlich, wie es hier steht, abstrakte Arbeit, wertschaffende Arbeit, da kommt es auf. Das ist Verausgabung von Hirn, Muskel und Nerv. Das heißt, dass gearbeitet wird, also das Negative der Arbeit, dass sie dauert, dass sie anstrengend ist, dass man sich konzentrieren muss bei der Arbeit, das wird zum Gradmesser des Wertreichtums. Also das, um es mal so zusammenzufassen, dass Arbeit immer das Moment der Mühsal hat, der Anstrengung, auch ein Moment des Verschleißes für den, der sie leistet. Das ist in der Gesellschaft das, worauf es ankommt. Dass gearbeitet wird und Arbeit verausgabt wird. Das ist das Moment wertschaffender Arbeit. Also das Minus von Arbeit, Anstrengung, Dauer, wird zum Plus und zum Gradmesser des Reichtums, des Wertereichtums in der Gesellschaft. Das ist damit gemeint. Wenn es um Tauschwert geht, das ist das letzte Zitat auf dieser Seite da, was vielleicht, wenn es um Tauschwert geht, dann wird die Ware unter dem Gesichtspunkt betrachtet. Nicht, was leistet sie für das Bedürfnis, sondern was ist ihr in der Produktion an Dienst geleistet worden. Also wie viel Arbeit steckt drin? Je mehr Arbeit drin steckt, je mehr gearbeitet, je länger gearbeitet, je intensiver gearbeitet wurde, umso mehr Wertreichtum steckt in dem Ding drin. Ja?
passt ja nicht ganz. Also kann man nicht arbeiten, wo man will. Du hast es immer schon gesagt, wenn dann einer auf dem Markt ist, dann braucht man nicht das Wort, dass man wenn die Arbeit an die Baustelle. Und wenn Überproduktion ist oder halt irgendwie auf dem Markt nicht ankommt, kann man so viel gehen müssen und mehr verbraucht worden sein, wie man will. Aber das ist halt ein Vorschlag.
Ja, aber das darf, ich denke, das darf man nicht in Gegensatz sehen. Das ist jetzt der Fall, es ist, was ist Arbeit verausgabt worden und das Produkt, das Resultat ist nicht verkaufbar. Dann ist auch das Urteil über diese Verausgabung von Arbeit, von Hirn, Muskel und Nerv, es war nichts wert. Ich wollte auf die andere Seite hinweisen. Aber insofern ein Ding verkauft wird, dann ist das Entscheidende dabei der Wertcharakter dieses Dings verweist und hängt ab von der abstrakten Arbeit, die ihm vergegenständlich ist. Und das meint, dass überhaupt und in großem Umfang gearbeitet wird, im Maße des gesellschaftlichen Durchschnitts. Das ist schon richtig. Aber das ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass dieses Moment von, ich wollte das eigentlich, vielleicht erläutere es nochmal am nächsten und dann nochmal überprüft, ob das dann einleuchtend ist. Das ist, vielleicht wird es daran am deutlichsten, auf was ich raus will mit der Aussage, oder der Marx raus will mit der Aussage, wertschaffende Arbeit zu leisten, da wird das Negative der Arbeit zum Positiven, zum Maß, also dass sie Mühsal ist und so weiter. Ich lese das nochmal vor und dann nochmal ruhig einhaken, wenn das nicht einleuchtet. Das ist das erste Zitat auf der Rückseite. Da heißt es, ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger, produktiver Tätigkeit in gegebenem Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeit abkürzt. Also, ja?
Also, ich wäre eine Frage hier. Irgendwie ist doch der Unterschied, wie ist, was ist zu beurteilen? Der Unterschied zwischen sinnvoller und nicht sinnvoller Arbeit. So wie ich das aus Ihren Statements entnommen habe, haben Sie sozusagen eine Vorstellung einer abstrakten Gesellschaft, die sozusagen beurteilen könne, was sinnvolle Arbeit ist, während die Konkurrenz und das Verfahren, das im Kapitalismus stattfindet, eben als nicht sinnvoll ansehen. Und die Tatsachen, was man erlebt hat in der Geschichte bisher, weist doch darauf hin, dass dieses Verfahren, was Sie vielleicht hier vorstellen würden, sozusagen eine abstrakte Gesellschaft, die das beurteilen kann, immer bildgestaltet ist, während hingegen diese andere Beurteilungsweise durch Konkurrenz und Nachfrage, Sie haben ja gesagt, es wird jeder Scheiß produziert, dass dieses aber letzten Endes eine gewisse Praktikalität auch in zum Beispiel in der urbanischen Gesellschaft führt, wo es jetzt auch zu hören ist, dass zwar eigentlich auch alle Arbeit haben in der Gesellschaft, dass aber dann auch Arbeit simuliert wird. Das ist also praktisch, da kriegt ihr dann Arbeitskosten, aber ob da was sinnvoll ist oder nicht, das hat die Gesellschaft festgelegt. Aber ob es im Einzelnen wirklich sinnvoll ist, ist eine andere Frage. wenn Sie das Haus sehen.
Nee, ich sehe das ganz anders. Also das Erste, mit dem sinnvoll und nicht sinnvoll. Was ist sinnvolle Arbeit oder nicht sinnvolle? Ich habe versucht zu erläutern, worin, also mit dem Markt, man merkt ja auch, ich habe Sympathie dafür, was ist der Zweck, warum hierzulande gearbeitet wird? Halten wir das doch mal fest. Und da würde ich Sie schon bitten zu sagen, bei den Bestimmungen, die ich jetzt genannt habe, unter Berufung oder in Interpretation oder Auslegung, Erläuterung von dem Marx, da irrt man sich, in dieser Gesellschaft geht es doch um das Bedürfnis und eine Versorgung der Leute und nicht darum, Wertreichtum von Geld zu schaffen. Das wäre mal ein Punkt, wo man sich streiten könnte. Da wäre man nämlich darüber, was ist der Zweck, warum hierzulande Güter produziert. Das wäre mal der eine Punkt. Da würde ich Sie einfach bitten, sagen Sie einfach, wo ist das Urteil falsch? Das andere, die zweite Geschichte, die Sie sagen, nämlich der Kapitalismus ist doch so erfolgreich. Seit 150 Jahren gibt es ihn. Und die Modelle, die es mal gab, oder die Ansätze, oder die Entwürfe, wie auch immer, das anders zu machen, die sind doch gescheitert. Da muss ich erst mal sagen, ja, deswegen sitzen wir ja hier, oder ich hier, weil der so verdammt erfolgreich ist, dieser Kapitalismus. Und ich will ein paar Argumente bringen, warum ich meine, dass der Erfolg überhaupt nicht für ihn spricht. Das ist mal das Zweite. Also einfach, dass der Kapitalismus so erfolgreich ist, heißt ja noch lange nicht, deswegen ist das eine vernünftige Produktionsweise. Das Dritte, also das wäre mal das Nächste, das würde ich Ihnen zu bedenken geben. Und das Dritte ist, wenn man schon dran denkt, ja, da habe ich ja am Anfang schon drauf hingewiesen. Ja, es gab so eine Gesellschaft wie die DDR und die hat zum Beispiel den Marx auf ihren Geldschein gedruckt. Dann müsste man ehrlicherweise, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und dafür interessiert und ein Urteil bringt, sagen, was haben die denn vorgehabt? Haben die vorgehabt, keine Waren zu produzieren? Also so diese Kritik quasi wahrzumachen, die der Marx angebracht hat. Aber das kann ja wohl nicht der Wahr sein, die haben ja lauter Waren produziert. Also da müsste man es schon ehrlicherweise dann sagen, dann muss ich mir halt die Gesellschaft angucken, ich kann das gern am Ende nochmal machen. Die haben nämlich nicht gesagt, das Wertgesetz, über das ich jetzt rede, ist was Kritikables und gehört aus der Welt geschafft, sondern die haben gesagt, wir wenden das Wertgesetz bewusst an. Dass es Waren und Geld und sowas nur in der Gesellschaft gibt, wo Reichtum getrennt von den Produzenten produziert wird, also von den unmittelbaren Arbeitern, wo er als Privatarbeit produziert, dass es da nur Geld gibt, dass also das zu beseitigen, auch die Aufhebung von Geld und sowas wäre. Ja, offensichtlich hatten die was anderes vor. Die haben nämlich gesagt, das, was wir aus dem Kapitalismus kennen, können wir als Instrument der Planung anwenden und so weiter. Will ich jetzt gar nicht ausführen. Kann man auch noch machen. Aber das wäre der dritte Punkt. Und dann der vierte, da muss ich sagen, wenn Sie dann an Kuba kommen oder sowas, da müsste man auch, also das, da muss man halt mal sich das Land angucken und muss mal sehen, was aus einem Land wird, was seit 50 Jahren unter einer Wirtschaftsblockade steckt. Also das wäre noch ein anderes Thema. Aber das wären alles ehrliche Diskussionen. Aber das wären halt dann, da müsste man diese Sachen im Einzelnen behandeln. Ich würde aber jetzt gern, machen wir es mal so, also überlegen Sie sich nochmal am Ende wieder melden und dann können wir da nochmal drauf eingehen. Ich würde gern den Punkt, weil da vorhin auch die Frage war, jetzt noch wenigstens an der Stelle fertig erläutern. Das dauert eh nicht mehr lang, dann können wir gleich diskutieren. Das war nochmal der Punkt, also deswegen nochmal zurück, einfach mal angucken, was ist denn dieses Zitat hier, das liest sich ja auch so technisch. Naja, die Arbeit hat den Doppelcharakter und insofern sie Gebrauchswerte produziert, ist die Erhöhung der Produktivkraft die Vergrößerung des Reichtums, sofern sie Werte produziert, kann eine steigende Gebrauchswertmasse einer fallenden Wertmasse entsprechen. Was ist eigentlich damit über den Reichtum in dieser Gesellschaft ausgesagt und die Arbeit, die ihn schafft. Da will ich schon nochmal Folgendes erläutern. Nämlich erstens, die Argumentation ist klar. Wenn ich die Arbeit anschaue, die Produktivkraft, mit der gearbeitet wird, dann ist unter dem Gesichtspunkt der nützlichen Güter, der Gebrauchswerte, eine Steigerung der Produktivkraft identisch mit die Gesellschaft wird reicher, hat mehr Güter vorliegen zur Bedürfnisbefriedigung mit weniger Arbeit. Unter dem Gesichtspunkt konkreter Arbeit ist eine Steigerung der Produktivkraft, also des Wirkungsgrads der Arbeit, eine Steigerung des Reichtums dieser Gesellschaft. Logisch, ja? Gibt es mehr. Mit weniger Arbeit oder der gleichen Arbeit mehr an Gütern. In der Gesellschaft unter Wertgesichtspunkten sieht die Sache ganz anders aus. Da ist mehr Güter zu produzieren überhaupt nicht gleichbedeutend, dass der Wertereichtum steigt. Weil mit höherer Produktivkraft zu arbeiten heißt da, dass dann die Wertgröße sinkt, die im einzelnen Stück drauf drin steckt. Das ist der Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert oder gebrauchswertschaffender und wertschaffender Arbeit, der in dieser Gesellschaft enthalten ist. Das heißt, reicher wird die Gesellschaft nur, wenn sie immer mehr Arbeit mobilisiert. Also nochmal da, nicht mit sinnvoll oder nicht sinnvoll, aber unter dem Gesichtspunkt vernünftig ist so ein Verhältnis nicht. Vernünftig ist ein Verhältnis, wo ich mit hoher Produktivkraft wenig Arbeit, viel Güter produziere. Das weiß übrigens jeder aus seinem Privatleben, wenn er die Wohnung streicht. Da ist die Arbeit die Mühsal, die versucht man möglichst schnell hinzukriegen und am Ende ist Zeit zum Feiern in der neuen Wohnung. Im Kapitalismus, für einen kapitalistischen Produzenten, ist es genau umgekehrt. Da ist Steigerung der Produktivkraft heißt, die Arbeit, die im Stück produzierter Ware steckt, ist weniger. Das ist nicht gut. Also muss mehr gearbeitet werden. Da ist ein Bedürfnis nach mehr Arbeit immanent in dieser Produktionsweise. Das ist das Unvernünftige. Da kommt es darauf an, dass viel und lange gearbeitet wird. Natürlich immer mit dem gesellschaftlichen Durchschnitt. Also der Reichtum in einer werteschaffenden Gesellschaft, in einer warenproduzierenden Gesellschaft, wird gemessen am Aufwand, was es den Menschen an Arbeit kostet. Es gab eine Meldung, ja.
Eine hohe Produktivität hat, weil ich sozusagen die Stückkosten sinken und er das weniger verkaufen kann und einen höheren Gewinn macht. Also er hat geringere Kosten und kann den Gewinn dadurch erhöhen. Das habe ich jetzt irgendwie bei Ihnen anders verstanden, aber vielleicht habe ich das nicht verstanden.
Nein, man darf da nicht alles durcheinander bringen. Hier ist ein Argument erstmal auf einer ganz prinzipiellen Ebene, wo gesagt wird, es gibt ein Verhältnis von Arbeit, Produktivkraft und Gebrauchswertreichtum und Wertreichtum. Das ist die eine Seite. Ja? Und bei dem Verhältnis ist es so, eine Stunde Arbeit mit höherer Produktivkraft stellt sich in einer größeren materiellen Produkt, in mehr Gebrauchswerten dar. Aber eine Stunde Arbeit unter Wertgesichtspunkten ist eine Stunde Arbeit. Die wird nicht mehr. Das heißt, wenn ich mehr Produkte produziere, werden die Produkte im Prinzip pro Stück enthalten weniger Vergegenständlichung abstrakter Arbeit. Das ist das Argument hier. Jetzt denken Sie dran, wie kalkuliert ein Unternehmer? Das ist eine ganz andere Geschichte. Übrigens beim Marx liegen da 3000 Seiten dazwischen in dem Buch. Und das ist, aber ich kann schon nur mal einen Ausblick machen an der Stelle und kann sagen, ja, das Motiv für einen Unternehmer, die Produktivkraft anzuwenden, ist, wenn er mit einer besseren Maschine und der gleichen bezahlten Arbeit zum Beispiel die doppelte Stückzahl produzieren, von dem her doppelt so viele Autos wie bisher, jetzt einfach fiktiv als Beispiel, dann sinkt pro Stück die Kosten für das Auto und der Gewinn steigt. Der kleine Haken ist, wenn es alle machen, sinkt der Preis des Autos. Und das ist, wie sich in der Konkurrenz dieses Gesetz, was ich eben bezeichnet habe, dass im Kapitalismus eine Steigerung der Produktivkraft und der Wertgesichtspunkten heißt, das wird gar nicht mehr wert. Eine Stunde Arbeit ist immer eine Stunde Arbeit, im Sinne wertbildend, sich auswirkt. Ja? Deswegen, das ist ja gerade der, man darf also dieses, um es nochmal vielleicht so rum zu sagen, man darf diese ganzen Ausführungen, man muss sie mal nehmen als, was sind die Charakteristika wertschaffender Arbeit? Und man darf nicht diese Ausführungen nehmen als, hier bestimmt der Marx, wie viel eine Sache kostet. Ja? Also es müsste jetzt schon deutlich geworden sein, dass der Wert, also was ein Ding wert ist, der Tauschwert oder das Geld, das man für eine Sache kriegt, dass das nicht so ist, da kann man die Arbeitszeit zusammenzählen, die der Mensch verausgabt hat, der Produzent, und so viel wird bezahlt. Sondern die Ausführungen waren ja schon, das geht rückwärts. Was auf dem Markt zu erlösen ist, ist der Wert. Das ist mal die eine Seite der Geschichte. Also, das ist nicht eine bessere Preisbestimmung oder sowas, diese Theorie. Sondern das ist die Erklärung, was passiert, wenn Dinge als Waren produziert werden. Und an der Stelle hier ist die Ausführung die, deutlich zu machen, wenn es um um Waren geht, um die Produktion von Waren, dann schlägt das Unvernünftige zu in dieser Gesellschaft, da herrscht das Unvernünftige, dass die Verausgabung von Arbeit, also das Negative der Arbeit, ja die Substanz des Wertes ist, dass gearbeitet wird, dass sich angestrengt wird und so weiter. Und dieses Zitat ist so schön, weil der Marx da deutlich macht, eine Steigerung der Produktivkraft ist unter dem Gesichtspunkt, den Reichtum genießen zu wollen, super. Unter den Gesichtspunkten, viel Geld zu verdienen, viel Geld zu realisieren, ist es schlecht. Der Reichtum in dieser Gesellschaft wächst nur dann, wenn möglichst viel gearbeitet wird. Und Sie denken jetzt, und das muss man auseinanderhalten, war mein Hinweis, darauf, wie geht es zu, wenn Unternehmer kalkulieren, das ist ein anderes Argument, ja, die versuchen erstmal die Produktivkraft zu senken und darüber steigern sie ihren Erlös und Gewinn, nur, darauf habe ich hingewiesen, der Haken dabei ist ja gerade der, so setzt sich dieses Gesetz durch, dass wenn es alle tun, die gesellschaftlich notwendige Arbeit zur Erzeugung von Autos zum Beispiel sich halbiert und dann ist der wunderbare Vorteil weg und dann wird gerade deutlich, für den Unternehmer. Es kommt darauf an, also wertschaffende Arbeit schafft Arbeit im Maß ihrer Dauer. Und wenn die um die Hälfte sinkt, der Aufwand, dann ist das im ersten Moment natürlich gut für den Unternehmer. Aber dann, wenn es alle machen, ist es schlecht. Und deswegen gibt es auch dieses Bedürfnis immer mehr und neue Produkte zu entwickeln, damit man die verkaufen kann und so weiter. Aber da sind wir jetzt schon bei einer anderen Abteilung. Also soll heißen, halten wir das doch mal an der Stelle fest, der Geldreichtum einer Gesellschaft, der kann wirklich nur wachsen, wenn immer mehr gearbeitet wird, also wenn dieses Moment das Negative der Arbeit, dass man halt arbeiten muss, einfach dauernd ausgedehnt wird. Normal müsste man sagen, eine Gesellschaft ist umso reicher, je mehr disposable time sie hat, Freizeit sie hat. Weil mit wenig Arbeit viel Güter zur Bedürfnisbefriedigung produziert werden. Aber darum geht es ja hier nicht. Hier geht es ja um Wertreichtum. Und da kommt es darauf an, dass viel gearbeitet wird. Also ich kann es vielleicht nochmal so illustrieren, damit es nicht so in der Luft hängt. Wer sich in Sozialwirtschaftsgeschichte oder so ein bisschen auskennt, gibt es immer die wunderbaren Vergleiche. Nämlich, ich hatte das neulich mal behandelt, da wird verglichen, am Beginn des letzten Jahrhunderts, wie viel Städter hat ein Bauer ernährt mit seiner Arbeit? Ungefähr 4 Städter hat ein Bauer ernährt vor 100 Jahren. Heute ernährt ein Bauer 400 Städter. Also die Produktivität der Arbeit ist um das Hundertfache gestiegen. Und ist der Bauer 100-mal reicher geworden? Überhaupt nicht. Bauer zu sein ist nach wie vor eine prekäre Existenz in dieser Gesellschaft. Also das ist dieses Moment, was ich illustrieren würde. In der Gesellschaft ist es nicht so, sie ist reicher, weil weniger gearbeitet wird, sondern hier ist es, die Produktivkraft ist gestiegen, aber der Wertreichtum erhöht sich gar nicht dabei. Dafür steht dieses Beispiel. Also das war das mit, deswegen kennt der Kapitalismus ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Jetzt an der Stelle Folgendes, das ist ja klar, das kann nicht im Bedürfnis des Arbeiters liegen, um mal den Ausblick an der Stelle zu machen. Es ist ja auch so, der Arbeiter, also derjenige, der tatsächlich hierzulande die Arbeit tut, im Dienste von anderen, der ist ja auch gar nicht das Zentrum und der Maßstab dieser Wirtschaft. Also der Standpunkt, es muss in der Gesellschaft immer mehr gearbeitet werden und es kommt darauf an, dass viel Arbeit verausgabt wird. Natürlich auf Basis des gesellschaftlichen Durchschnitts. Den gibt es in der Gesellschaft von 2 Positionen aus. Die eine Position ist die des Unternehmers. Das ist ja klar, der arbeitet ja nicht selbst, sondern er lässt andere arbeiten. Darauf hat der Marx in dem einen Zitat ja hingewiesen und hat gesagt, der ganze Witz ist, in einer Gesellschaft, in der die Produktions- und Lebensmittel anderen gehören, sind die Leute gezwungen, für andere zu arbeiten. Also für den Unternehmer ist klar, der hat das Bedürfnis, viel rentable Arbeit leisten zu lassen. Und lohnende Arbeit macht ihn ja auch reicher. Deswegen ist klar, sein Bedürfnis ist, dass immer mehr gearbeitet wird. Für den Arbeiter selbst gibt es in dieser Gesellschaft, also für die arbeitende Bevölkerung, auch das Bedürfnis, viel zu arbeiten. Und zwar aus dem Grund, weil sie ja nicht selbst über die Mittel verfügen, zu arbeiten. Ihnen gehören ja nicht die Produktionsmittel, dass sie mit ihrer Arbeitskraft selbst tätig werden können. Und deswegen, weil sie abhängig sind, dass andere sie beschäftigen, für einen Lohn haben sie das Bedürfnis auch nach Arbeit und nach viel Arbeit, weil davon ja auch ihr Lohn abhängt. Also das Fazit an der Stelle von der Überschrift her, alles Nötige kann man von Marx über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus lernen, würde an der Stelle heißen, Arbeit schafft Reichtum, Wertereichtum für andere. Also produktiver Arbeiter zu sein, ist kein Glück, sondern ein Pech in dieser Gesellschaft. Ich will vielleicht nochmal so zusammenfassen, dann können wir gleich diskutieren, dauert noch 10 Minuten. Was ist wertschaffende Arbeit? Am Anfang hatte ich diese 3 Zitate von dem Marx aus den Anfangspassagen vom Kapital genannt. Da nennt er 3 Charakteristika oder Bestimmungen von, was ist wertschaffende, wertbildende Arbeit im Kapitalismus. Da sagt er, das ist abstrakte Arbeit, das ist Privatarbeit, das ist gesellschaftlich notwendige Arbeit. Und die will ich noch mal kurz erläutern. Was ist gemeint mit Privatarbeit ist wertschaffende Arbeit? Also die Arbeit hat hierzulande das Charakteristikum, Privatarbeit zu sein. Und da muss man sagen, das heißt, ein Merkmal des Eigentums wird in der Gesellschaft zur Bestimmung der Arbeit. Soll heißen, dass ich für mich arbeite und das Produkt oder dass ein Produzent für sich arbeitet und das Produkt sein Eigentum, also seine Ware ist. Das wird zur Bestimmung der Arbeit. Das heißt, was Arbeit in dieser Gesellschaft produziert, ist Verfügungsmacht über den Reichtum im Maße, wie sie verausgabt wird. Das ist mal die Bestimmung. Also die hat nicht die Seite Verfügungsmacht, nicht das Kriterium und das Maß des Bedürfnisses und seiner Befriedigung, sondern der Witz an der Arbeit ist, dass am Ende Kaufkraft steht, Verfügungsmacht über Reichtum. Das ist das Resultat dieser wertschaffenden Arbeit. Das Zweite ist, was ist gesagt mit abstrakter Arbeit, ist die Wertsubstanz. Damit ist der Gegensatz angesprochen von nicht das Bedürfnis, also ein bestimmter Nutzen, ein Gut mit einem Nutzen zu produzieren, ist der Zweck der Arbeit, sondern Geld zu produzieren ist der Zweck der Arbeit. Das ist das Abstrakte, dass es darauf ankommt, dass diese Arbeit gleichgesetzt wird mit anderen, also taugt dazu, andere Dinge zu kaufen, dass sie gegen Geld verkauft werden kann. Das ist das Charakteristikum von abstrakter Arbeit. Und was meint dieses Kriterium, wertschaffende Arbeit ist gesellschaftlich notwendige Arbeit? Das ist auch eine interessante Verdrehung, weil gesellschaftlich notwendige Arbeit ist nicht die, die notwendig ist, um die Güter zu produzieren, von der, die man halt so braucht zum Leben, sondern gesellschaftlich notwendige Arbeit stellt sich raus durch die Gleichsetzung mit anderen Arbeiten. Also gesellschaftlich notwendige, auch das ist nicht, da wird die Arbeitszeit gemessen wie so Stundenzettel. Und man sagt, naja, der hat 5 Stunden gearbeitet mit durchschnittlichem Geschick, also das ist gesellschaftlich notwendige Arbeit. Sondern in der Gesellschaft ist es anders. Da entscheidet die Gleichsetzung mit anderen Waren. Das heißt, der Verkauf gegen Geld, ob überhaupt die Arbeit gesellschaftlich notwendig ist. Wenn sie nicht verkauft werden kann, die Ware, dann war nämlich die Arbeit, obwohl sie vielleicht sinnvoll war, um nochmal den Begriff zu verwenden, sinnlos in der Gesellschaft. Oder das Quantum des Geldes, das erzielt werden kann, entscheidet über die gesellschaftliche Notwendigkeit. Also das geht umgekehrt in der Gesellschaft. Daraus kann man folgendes Fazit ziehen, auch das nochmal als Klarstellung. Nämlich, es ist nicht so, das wäre eine falsche Ausdrucksweise, Arbeit schafft Werte. Nicht die Arbeit schafft Wert, sondern nur Arbeit unter dem Kommando des Privateigentums, unter dem Kommando eines Unternehmers. Nur solche Arbeit schafft Wert. Das ist die Aussage. Also Arbeit im Dienst am Eigentum von anderen schafft Wert. Das ist die eine Bestimmung. Und die zweite Bestimmung ist an der Stelle, wenn wertschaffende Arbeit oder wenn es bei der Arbeit um das Wertprodukt kommt, also darum, Verfügungsmacht über den Reichtum zu produzieren, dann kann die nie groß genug sein. Also wenn gearbeitet wird oder man arbeiten lässt und darüber ein Produkt herstellen lässt, der Unternehmer, damit es gegen Geld verkauft werden kann, dann ist diesem Prozess immanent, dass es um immer mehr Geld geht. Weil Geld ist wirklich das einzige Bedürfnis, das schrankenlos ist. Also wenn eine Produktionsweise nützliche Güter produziert, damit man sie dann konsumiert, dann ist irgendwann immer Schluss. Nach 3 Schnitzeln kotzt man. Also da ist Schluss. Wer braucht mehr als 10 Fernseher? Bestimmt kein Mensch. Also da ist ein Bedürfnis ist immer begrenzt. das einzige Bedürfnis, was wirklich unbegrenzt ist, ist das an Geld. Und deswegen, jetzt deute ich nur den Übergang an, ist es so, dass in der Gesellschaft, wo wertschaffende Arbeit verausgabt wird, also wo es darauf ankommt, Produkte zu produzieren, die gegen Geld verkauft werden, kommt es darauf an, immer mehr Produkte gegen immer mehr Geld zu verkaufen, erstens. Und zweitens kommt es darauf an, dass aus dem investierten Geld am Ende mehr Geld wird. Und wie geht das? Das geht ganz simpel darüber, dass diejenigen, die über Geld verfügen, also auch über die Mittel der Produktion verfügen, über die Fabriken, die Büros und so weiter, dass die Geld investieren, also Arbeitskräfte kaufen und folgenden Tatbestand ausnutzen. Das, was ein Mensch kostet, um ihn zum Arbeiten anzustellen, und das, was er an Wert schafft, wenn er arbeitet, an geldwertem Produkt schafft, zwei Paar Stiefel sind. Dass es eine Differenz ist zwischen, was muss ich jemandem zahlen als Unternehmer, damit er bei mir arbeitet, und was für Reichtum schafft er, geldwerten Reichtum, wenn er unter dem Kommando arbeitet, des Unternehmers. Dass diese Differenz der Unternehmer ausnutzt und am Ende eines Produktionsprozesses mehr Geld steht, als am Anfang reingesteckt wird. Ich erwähne das deswegen, weil das der Fortgang dieses Buches ist, also die Erklärung, wie, was der Marx Ausbeutung genannt hat, geht. Und zweitens, um nochmal deutlich zu machen, nicht die Arbeit schafft den Wert, weil es eine Natureigenschaft der Arbeit wäre, Werte zu schaffen, sondern Arbeit nur unter dem Kommando des Geldes, des Geldeigentums, des Geldkapitals schafft Wert. Und dann ist es auch so, am Anfang steht nicht die Arbeit und am Ende der Wert, sondern am Anfang steht der Wert, der sich die Arbeit subsumiert, um es mal so auszudrücken, und mit der Subsumption der Arbeit mehr Wert schafft. Das ist die Gleichung. Also es waren alles nochmal Erinnerungen dran, wie Arbeit im Dienste des Kapitals nur wertschaffende Arbeit ist. So, machen wir das Fazit und dann Platz für Diskussion. Was hat man eigentlich davon, wenn man diese Kapitallektüre betrachtet? Also nochmal eine abschließende Werbung für diesen Kapitallektüre-Arbeitskreis. Erstens hat man Ordnung im Kopf. Ja, einfach Klarheit über den herrschenden Zweck dieser Produktionsweise, über das, worum sich die Produktion des Reichtums in dieser Gesellschaft dreht. Das Prinzip, dass das Arbeiten hierzulande bestimmt. So, das wäre mal der erste Nutzen davon. Der zweite ist derjenige, dass die Erklärung einer Sache ihre Kritik ist. Also die Erklärung jedenfalls dieser Produktionsweise ihre Kritik ist. Also der Marx hat es so ausgedrückt und hat gesagt, sich darüber Klarheit zu verschaffen, worum es hierzulande geht, was der herrschende Zweck ist, was das Prinzip dieser Produktionsweise ist. Das hat auf alle Fälle eine Leistung, nämlich erstens, es zerstört die Illusionen, die man hat. Zum Beispiel, diese Produktionsweise ist eine, wenn auch schlechte, die doch auf ihre Art irgendwie am besten die menschlichen Bedürfnisse befriedigt. Also sowas, meint er, wird darüber zerstört, und außerdem wird der permanente Glaube in die Notwendigkeit dieser Verhältnisse zerstört. Das ist mal die theoretische Leistung. Wer sich diese Produktionsweise klar macht, ist bestimmt kein Fan mehr davon, wäre die Behauptung. Die dritte Sache ist die, also mir wurde auch mal gefragt, ja, was nützt mir das heute, diese Geschichte? Und da würde ich gerne noch folgende Überlegung zu bedenken geben. Der Marx zu seiner Zeit hätte die Frage vollkommen absurd gefunden. Was nützt die Lektüre des Kapitals? Und zwar hätte er die deswegen für absurd befunden, weil zu der damaligen Zeit Also vor, wie er das geschrieben hat, 1800 oder veröffentlicht hat, 1865, also jetzt so vor 150 Jahren. Da gab es eine Arbeiterklasse und die hatte ihre Kämpfe ausgefochten. Also die hatte gelitten unter den Verhältnissen damals und sich zur Wehr gesetzt. Und er war der Überzeugung, und deswegen hat er dieses Buch auch geschrieben und Wert drauf gelegt, dass es erscheint, weil er der Auffassung war, dass mit dem Buch er einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Bewegung, die diese Verhältnisse loswerden will, sich auch wirklich gegen die Ursache ihrer Misere wehrt. Also der hatte gesagt, man muss sich Klarheit über diese Verhältnisse schaffen, damit man sie richtig bekämpft. Also nicht denkt, Arbeiten ist super und die Werte gehören den Arbeitern und deswegen immer weiter arbeiten unter solchen Bedingungen, aber für eine gerechtere Verteilung sich einsetzen. Auch nicht für höheren Lohn sich einsetzen, weil das immer noch heißt, man arbeitet für Lohn, sondern das Lohnsystem abschaffen. Das war die Richtung, die er dieser Arbeiterbewegung weisen wollte. Deswegen, was nützt das Buch? Der war der Überzeugung, das gelesen, da weiß man, wie man diese Verhältnisse umstürzen kann. Und sie richtig umstürzt. Nicht, dass man dann, naja, sich in falsche Kämpfe verwickelt. Also dieses System kapitalistischer Arbeit und der entsprechenden Herrschaft umstürzen kann. Das war halt seine Vorstellung mit dem, das kann er befördern mit dem Buch. Also hat man für einen theoretisch Interessierten zumindest das, man klärt auch über die Verhältnisse. Und zweitens, in dem Buch findet man auch tatsächlich, wie kann man den ganzen Mist loswerden. So, das wäre so die, was hat man davon, wenn man das liest. Das war das, was ich mitteilen wollte erstmal. Jetzt gibt es die Gelegenheit zur Diskussion. Ja?
Eine Sache zurückkommen, da möchte das von vollkommen erwähnen. Wenn ich so verstanden habe, ist es so, ich habe als Entscheidungsmerkmal so gesehen, dass bei Ihnen sozusagen eine sinnvolle Entscheidung getroffen wird durch einen gesellschaftlichen Akt, durch einen vernünftigen gesellschaftlichen Akt. Im Gegensatz hinzu kann man kapitalistische Gesellschaft auf den Markt, wenn ich so kurz verstehen kann. Mein Zweifel wäre eben, ist es tatsächlich zu erwarten, dass eine abstrakte Gesellschaft, das Vernünftigere, eine abstrakte Vernunftentscheidung treffen kann, die sozusagen Entscheidungen treffen kann, was sinnvoll ist. In dem Zusammenhang finde ich auch Ihre Aussage, kann man kritisieren, wo ich sagen, sozusagen, Beispiel mit den drei Schnitzeln, nach drei Schnitzeln sind die Kürzen zu befähigen. Also, so ist ja läuft auch die Gesellschaft nicht. Es gibt immer eine technische Entwicklung, es gibt ökologische Produkte, die eventuell nachgefragt werden. Die Frage ist immer, entscheidet die Gesellschaft jetzt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir haben ja, ich meine, ich will jetzt nicht wieder Beispiele bringen, aber wir haben ja Beispiele von der Landwirtschaft. Kann die sowas entscheiden oder ist das eine Diskussion? Das ist eine sehr abstrakte Form, wie wir das entscheiden sehen. Und dann ist auch nochmal zur Arbeit. Meiner Ansicht nach betonen Sie bei der Arbeit zu wenig den Inhalt einer produktiven Arbeit. Ich würde das sozusagen als weiteres Kriterium nehmen, als Inhalt einer Ware, nicht nur Arbeit und Tausch, sondern auch produktive Arbeit unterscheiden von nicht produktiver. Bei Ihnen ist das wahrscheinlich durch die Gesellschaft entschieden, vermutlich mal, wie dieser Arbeitswert zu richten ist. Aber wenn man das sozusagen den Einzelnen überlässt, Entscheidung, was produktive Arbeit ist oder nicht, kommt dann auch eben wieder zu ganz anderen Resultaten, was sinnvolle Arbeit ist und nicht produktive.
Meine Rückfrage, wie kommen Sie eigentlich oder woraus begründet sich Ihr Urteil, dass der Markt sowas wäre wie ein Entscheider darüber, und zwar unter dem Gesichtspunkt quasi, was vernünftigerweise zu produzieren wäre?
Ich sage, dass der Markt vernünftig ist, aber es ist ein Mechanismus, um zu regulieren, was nachgefragt wird und die Entscheidungsprozesse angeht. Er subsumiert sozusagen die Entscheidungen vieler Einzelner. Ob das jetzt vernünftiger ist als das, was eine abstrakte Gesellschaft ist, da kann man ja eben sehr streiten. Aber ich bezweifle, dass eine abstrakte Gesellschaft, wenn sie sozusagen vorher diskutieren müssen, Ich nehme mal drei Stücke Gelernte. Ich habe jetzt eine Pflanze gemacht für Rosen, die dann hinterher keiner haben will. Das ist ein Beispiel genommen. Diese Rose wird dann ertragen. Jetzt können Sie sagen, das ist eine unvernünftige Entscheidung, diese Rosen nicht zu tragen, weil die vielleicht viel wärmer gedacht worden sind oder so für diese abstrakte Gesellschaft. Aber diesen Prozess zu unterstellen, dass das vernünftiger wäre, was die Gesellschaft entscheidet, das halte ich für gewagt.
Überlegen Sie doch nochmal so, Sie sagen das so ganz schnell an der Stelle, der Markt, naja, da wird, der entscheidet, was nachgefragt wird oder sowas, haben Sie doch eben gesagt, gell? Also das ist das, zum Beispiel, was angeboten und was nachgefragt wird. Ja, das ist so eine Ideologie über den Markt. Gucken wir doch mal an, was wird denn, ich habe ja versucht zu erläutern und dazu würde ich Sie einfach mal bitten, da mal was zu sagen. Was nachgefragt wird, was Sie so locker dahin sagen, was wird denn in der Gesellschaft nachgefragt? Erstens, das, wofür Geld da ist. Man muss schon mal Geld haben, damit man diese Sache überhaupt kaufen kann. Also das ist doch, ja, in dieser Gesellschaft ist alles kaufbar, aber es muss auch gekauft werden. Und ich weise einfach schon mal darauf hin, wer kein Geld hat, ist von den ganzen Gütern, obwohl es sie gibt, ausgeschlossen. Diese Gesellschaft kennt Mangel, gar nicht, weil es zu wenig gibt, sondern weil es zu wenig Geld gibt in den Händen derjenigen, die ihn kaufen wollen. So, das wäre mal ein Urteil an der Stelle. Sie sagen einfach, und das ist auch die Verfälschung quasi, naja, ist ja schön und gut, hier wird immer suggeriert, eine Alternative, was weiß ich, eine Planwirtschaft oder so, habe ich ja gar nicht viel gesagt, ich habe eigentlich eher über den Kapitalismus geredet, habe aber durchblicken lassen, dass ich das für unvernünftig achte. Sie sagen aber dann, der Kapitalismus ist doch auch sowas wie, eigentlich geht es darum zu produzieren, was nachgefragt wird. Und das ist ganz schwammig, wie Sie argumentieren, um es mal so auszudrücken. Weil in dieser Gesellschaft ist die Kategorie Nachfrage nicht die, was braucht der Mensch, sondern was hat er an Geld um sein in der Tasche. Das ist die Kategorie der Nachfrage hier. Zahlungsfähige Nachfrage herrscht im Kapitalismus, nicht Nachfrage. Ja, Sie schütteln den Kopf, stimmt das nicht? Also gehen Sie doch mal mit Ihrem Bedürfnis einkaufen morgen. Also wie soll das gehen? Sie denken
ganz anders.
Ja.
Das Argument, dass die
kommt ja oft vor in der Praxis, muss man so sagen, es gibt mehr Bedürfnisse als
Darf ich mal nachfragen, wie kommen Sie eigentlich zu solchen Behauptungen? Es gibt mehr Bedürfnisse als Waren.
Ich dachte, das wäre so klar, wie Sie es auch sprechen, über einige andere Sachen zu dem Waren. Also war ich eigentlich der Meinung, dass das relativ klar ist. Es gibt mehr Bedürfnisse.
Warum gibt es eigentlich leerstehende Wohnungen? Warum gibt es eigentlich leerstehende Wohnungen und unverkäufliche Autos und was weiß ich? Nein, wissen Sie, zu meiner Zeit, wie ich in der Schule war, gab es immer so eine Behauptung, und das war dann, die Leute hungern, weil es gibt nicht genügend Lebensmittel. Dann wurde simpel tausendfach nachgewiesen und so weiter, das waren dann große Erkenntnisse, ach, es gibt viel mehr Lebensmittel als Hunger. So. Jetzt, dann kann man das doch mal abhaken. Es gibt das Zeug. Keiner, und es hungern 800 Millionen Menschen. So, ist das eine Knappheit? Jetzt haken Sie einfach mal Ihr Argument ab. Das ist Blödsinn. Also können wir das mal abhaken?
Ja, das sehe ich nicht so ganz.
Ach so, also Sie hungern, weil es zu wenig Lebensmittel gibt.
Es geht doch nicht ums Hungern. Jetzt machen wir doch immer mehr. Ich will mal ein ganz konkretes Beispiel sagen,
meldet sich noch jemand anders, den wir das
schon
mal.
Ja. Ich wollte mal fragen, was zu den Definitionen. Es gibt ja diese Stelle bei Max von System, Kapitel, wo diese Robinson-Situation beschreibt, um nochmal zu differenzieren, was ist die konkrete Arbeit und was passiert dann später. Und meine Frage wäre jetzt, auch wenn er die Situation in der Familie beschreibt, dass sie sozusagen miteinander arbeiten und dann letztlich dann auch sagt, wenn ich dann aber praktisch Situationen habe, wo der eine produziert, mit der andere produziert und die aber nicht gemeinschaftlich produzieren, dann habe ich praktisch die Situation dieser Gemeinschaft, diesen Sinn der konkreten Arbeit. Ja, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig dargestellt. Und meine Frage ist, wenn wir so eine differenzierte Gesellschaft haben, die Sie haben, ist es dann überhaupt noch möglich, praktisch zu dieser Situation zurückzukommen oder praktisch diese positive Situation, die er beschreibt, überhaupt nicht verstanden, überhaupt zu praktizieren? Also wie macht es denn für total differenzierte und arbeitsfreie
Also was Sie ansprechen, um es erstmal für diejenigen, die in das Buch reinschauen oder diese Passage sich anschauen. Das ist ja diese berühmte über den Fetischcharakter der Ware. Ja? Da muss man erstmal vor Augen halten, wofür stehen diese Argumente. Das ist eigentlich nochmal eine schöne Unterstreichung, also das Beispiel, weil er sagt, unter welchen Bedingungen werden überhaupt Produkte menschlicher Arbeit zu Waren, haben also den Charakter, dass sie verkauft werden und dass die Arbeit wertschaffende Arbeit ist. Und da sagt er, gucken wir uns doch mal andere Geschichten an. Zum Beispiel eine Bauernfamilie, die gemeinschaftlich produziert. Auch dort ist es so, es gibt unterschiedliche Teilarbeiten. Der eine melkt die Kühe, der andere macht das und das. Und die Produkte, die da produziert werden, das Korn oder die Milch, nehmen nicht den Charakter von Waren an, weil es ja in einem Familienzusammenhang ist und die dort konsumiert werden. Also das ist ein Beispiel, das dafür steht, deutlich zu machen, zur wertschaffenden Arbeit gehört das Moment der Privatarbeit. Und das, um es nochmal so auszudrücken, das soll man sich nochmal vor Augen führen, das hat nichts mit einer philosophischen Definition von sinnvoll und nicht sinnvoll oder vernünftig oder nicht vernünftig zu tun, sondern hat einfach was mit folgendem Sachverhalt zu tun. Die Arbeiten sind voneinander abhängig, in jeder Gesellschaft, ob in der Bauernfamilie oder aufs Große gesehen, herrscht Arbeitsteilung. Und die Leute machen spezielle Teilarbeiten. Dass die Produkte den Charakter von Waren gegen Geld getauscht annehmen, beruht darauf, dass diese Tätigkeiten eben als Privatarbeiten unabhängig voneinander produziert werden. Und dass sich der Zusammenhang der Arbeiten erst über den Austausch auf dem Markt herstellt. Da sagt der Marx, das ist absurd oder das ist eigentlich ja schon das unvernünftig, weil die Leute sind doch voneinander abhängig. Also ist man darauf angewiesen, was der andere macht. Aber produziert wird ohne Rücksicht auf die Abhängigkeit, sodass dann der Zusammenhang ihrer Arbeiten sich erst als Eigenschaft ihrer Produkte auf dem Markt in der Gleichsetzung mit anderen, also mit Geld, herstellt. Also das ist erstmal der Zusammenhang. Und in dem Zusammenhang, sagt er, stellen wir uns nur mal vor, einen Verein freier Menschen oder sowas. Also das ist so meine Andeutung, wo er sagt, bei so einem Verein, wo die Leute gemäß ihrer Bedürfnisse gemeinschaftlich ihre Arbeit organisieren, nehmen natürlich die Produkte auch nicht den Charakter von Waren an und ihre Arbeit ist nicht wertschaffende, weil sie ist ja unmittelbar bezogen auf die Befriedigung von Bedürfnissen, die man hat. Also das ist mal der Zusammenhang. Aber eigentlich ist dieses Kapitel mehr nochmal eine Verdeutlichung, unter welchen Bedingungen überhaupt nur Waren produziert werden. Ja, das ist. Und dann nochmal, das wäre immer der Punkt, und da legt er Wert drauf, also zu dem vorherigen Diskutanten nochmal gesagt, dann herrscht in dieser Gesellschaft einfach ein anderer Zweck. Das muss man erstmal festhalten, dann herrscht eben der Zweck, mit der Produktion nützlicher Güter Verfügungsmacht über den Reichtum zu produzieren, das heißt Geld zu produzieren. Das ist der Zweck, der in dieser Gesellschaft herrscht. Und das würde ich mal trennen von Überlegungen. Also halt mal das erstmal fest. Dann muss man sagen, so ein paar Momente nochmal. Die fallen einem eigentlich, wenn man mal unvoreingenommen diese Gesellschaft anguckt, so hat es der Marx ja auch gemacht, fallen einem sofort schlagend ins Auge. Also die Produktivkraft steigt. Eigentlich ist das, was an Arbeit aufzuwenden werden muss, um die Bedürfnisse zu produzieren, wird immer weniger. Eigentlich im Zeitalter heute von vollautomatischen Fabriken ist die notwendige Arbeit, um mal diesen Begriff zu nennen, reduziert auf ein Minimum. Also hätte die Menschheit erstens viele Güter und noch mehr Zeit, diese Güter zu genießen. Und wie ist es bei uns? Es ist so, da macht der Marx damals schon vor 150 Jahren, sagt, es ist absurd in der Hinsicht, dass bei all der entwickelten Produktivkraft, und heute ist die ja um das Tausendfache noch größer als vor 150 Jahren, muss der moderne Mensch länger arbeiten als der Wilde, der überhaupt keine Produktivkraft verfügte. Also heutigen Tags ist es so, die Arbeit wird überhaupt nicht weniger. Nach wie vor werden 8 oder 10 oder 12 Stunden gearbeitet für die, die Arbeit haben. Und auf der anderen Seite, dass die Entwicklung der Produktivkräfte auf der anderen Seite immer weniger Arbeit zur Produktion der ganzen Waren notwendig macht, stellt sich hierzulande so dar, dass die beschäftigt sind, immer länger arbeiten und immer mehr und nach wie vor mehr arbeiten und diejenigen, die freigesetzt sind von der Arbeit, also die entlassen sind, dann auch über kein Geld verfügen, die Güter zu genießen und zu kaufen, die es gibt. So stellt sich im Kapitalismus fortschreitende Entwicklung der Produktivkräfte unter dem Kommando des Kapitals dar, nämlich als Überarbeit der einen und als Surplusbevölkerung, also Arbeitslose, Arme auf der anderen Seite. Und das ist, und die anderen Sachen, also diese Überlegungen, ich finde, die braucht man sich nicht machen. Also diese Überlegungen von, und wie kriegen wir unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf die Produktionsverhältnisse und Kapazitäten. Das ist so fern von dem. Also so ginge eine vernünftige Überlegung. Ja? Aber zur Zeit, die Welt sieht doch ganz anders aus. Da wäre doch schon mal entscheidend, dass die Leute einsehen, das, wie es hier ist, ist aus welchen Gründen, aus den besagten eben, die ich versucht habe darzulegen, kritikabel. Also das ist mal viel wichtiger. Das andere ist so simpel. Das ist im Prinzip das im Großen, was jeder im Kleinen macht, wenn man mal einen Ausflug organisiert und wie man die Mittel dazu kriegt. Das kann doch jeder. Und im Zeitalter des Computers ist das doch überhaupt kein Problem. Zusammenzuzählen, was die Leute so wollen, ob dafür die Produktionskapazitäten reichen und dann alles irgendwie ein bisschen zusammenzuschustern. Also das ist doch, das ist einfach so, das wäre so simpel. Also das ist wirklich nichts, über das man sich überhaupt nur im Ansatz im Kopf zerbrechen. Es ist doch eher so, dass die Menschheit sich gar nichts anderes vorstellen kann als das hier. Und selbst die, die mal was anderes machen wollten, die gesagt haben, sie machen einen Staat, da komme ich jetzt nochmal drauf, was Sie da gesagt haben, mit dem DDR und Arbeiter und Bauern, die haben doch das Absurde gemacht, dass es Wertgesetz nur gibt und Geld und Ware im Kapitalismus, wo privat gearbeitet, wo Unternehmer als Privatproduzenten produzieren, wo eine Anarchie der Konkurrenz herrscht. Und dann kommen die an und sagen, das Wertgesetz wäre ein Planungsmittel. Das ist nach der einen Seite vollkommen absurd, weil ein Wertgesetz gibt es nur, wo es Kapitalismus und Privatarbeit gibt. Wenn man die abschafft, die Kapitalisten, dann gibt es auch kein Wertgesetz mehr. Andererseits heißt das nicht, dass man nicht auch absurde Unternehmungen machen könnte. Und das haben die gemacht, indem sie mit dem Wertgesetz geplant haben. Und dann haben die zum Beispiel auch einerseits dafür gesorgt, dass Gebrauchsartikel billig sind, also jedem zur Verfügung sind. Aber auf der anderen Seite auch sowas wie Kostenkategorien und Preise und Gewinne und sowas gekannt, was dazu geführt hat, dass natürlich der Gewinn dann auch von so einem Unternehmen steigt, wenn die Qualität scheiße ist. Ja? Und dann kommt sowas raus. Ja, jeder kann sich eine Hose leisten, aber die Hosen sind irgendwie Murks. Ja gut, und auch das nochmal, das Lob der Arbeit, also das kommt halt, die haben auch nicht den Standpunkt gehabt, wir arbeiten wenig. Auch in der DDR wurde wahnsinnig viel gearbeitet. Früh vielleicht nicht so effektiv wie hierzulande, im Sinne von, die Leute sind nicht so eingespannt gewesen durch eine Maschinerie und entwickelte Produktivkräfte. Aber auch dort wurde von morgens bis abends gearbeitet und es konnte gar nicht genug gearbeitet werden. Warum? Weil es dem Staat darum ging, dass Wertereichtum für den Staat produziert wird, der dann verteilt nach seinen Kriterien. Also man merkt dran, das nochmal als Erläuterung, wie ein falsches Verständnis dieser Marx'schen Kritik als auch eben ein Verhaftetsein in den Verhältnissen hier, also den Kapitalismus als ein ungerechtes Verteilungssystem zu kritisieren, dann zu dieser Sorte von Ökonomie führt, wo dann alle sich im Nachhinein hinstellen können und sagen, der Marx funktioniert nicht. Das ist ja, das war ja auch ein ganz anderes Programm als die Schlussfolgerungen oder Kritik, die in der Kritik der politischen Ökonomie drinnen stecken. Jetzt habe ich wieder so viel geredet, also sagen Sie mal, hat das Ihre Frage da also, erläutert?
Auf jeden Fall.
Ist eigentlich noch der, der vorhin, nee, ist nicht mehr da, oder? Der vorhin diese Frage hatte mit der Produktivkraft und so. Was? Ist weg, gell? Gut, gibt es noch was anderes, ja.
Vielleicht nicht realisierbar.
Naja, und ich sage dagegen, gucken wir doch an, das, was wirklich in der Welt ist. Und wenn man sich das anguckt, da unterscheiden wir uns halt. Also deswegen, glaube ich, kann man auch die Diskussion an der Stelle abbrechen, weil ich habe versucht vorzuführen, die Schlüsse, die der Marx und die ich teile, aus Geld, Ware, Gebrauchswert, Wert und sowas gezogen hat über die Natur dieses Reichtums und den Zweck der Arbeit hierzulande. Und Sie sehen das halt anders. Naja, dann sehen wir das halt so. Also deswegen kann man das auch einfach mal stehen lassen. Also Sie müssten schon sagen, da ist der Schluss falsch oder das ist ein falsches Urteil. Aber das haben wir ja vorhin mal am Beispiel der Nachfrage noch gemacht. Also ich denke auch, man kann ja auch manche Sachen, lässt man dann einfach mal stehen. Gibt es noch andere Fragen?
Ja, ich bin Verständnis gerade, weil ich die Sache auf Marx mit seinen Lehren, das jetzt gerade in der Zeit, er sehr viele
Naja gut, machen Sie mal weiter, ich sag gleich was.
Ja, er mischt hier sehr viel durcheinander. Und ja, wenn man nochmal diese Gebrauchswerte und Tauschwerte, also ich sag, ich bin immer dann mit Dürfe, da findet die Preisbildung im Marktstaat, im Angebot und Nachfrage. Da ist es völlig von der Arbeit gekommen. Das heißt, ob irgendetwas passiert ist, das soll jetzt ein Tauschwerte, das entscheidet der Markt, das Angebot und Nachfrage. Das heißt, das subjektive Empfinden der Marktteilnehmer ist entscheidend.
Also nochmal sowas zum Nachdenken einfach an dem Punkt. Angebot und Nachfrage waren dem Marx ja auch nicht unbekannt. Und der hat sich auch irgendwann hinten im dritten Band, also nach 3000 Seiten, sich dazu geäußert und hat gesagt, die Ökonomen, die versuchen alles mit Angebot und Nachfrage zu erklären. Ja, das Angebot, größeres Angebot als die Nachfrage, die Preise sinken und größere Nachfrage als das Angebot, die Preise steigen lässt, ist wahr. Aber was ist, wenn sich Angebot und Nachfrage ausgleichen? Wodurch ist dann der Preis bestimmt? Das war also von ihm so ein Hinweis zu sagen, Angebot und Nachfrage können Schwankungen der Preise erklären, aber was der Preis ist, erklären sie nicht. So, das ist mal eine Überlegung vielleicht wert. Das Zweite ist, um es nochmal so zu sagen, die Theorie oder die Kritik der politischen Ökonomie von Marx, die bezieht sich darauf, dass sie sagt, eine Ware, die gegen Geld getauscht wird, ist ein Synonym, also Ware, die für den Verkauf produziert wird und gegen Geld verkauft. Was ist der Gehalt dieser Geschichte? Also was ist der politökonomische Gehalt? Der wollte damit sagen, also er schließt drauf, was ist der Zweck der Produktion? Auf was kommt es bei der Verausgabung, beim Arbeiten, beim Herstellen des Produkts an? Ja, also die Schlüsse. Sowas. Er wollte also auf die Natur des Reichtums und die Zweckbestimmung des Reichtums hierzulande raus. Und es wäre missverstanden, dieses Kapitel so zu lesen, als er wollte hier eine überlegene Preistheorie geben. Also er wollte sagen, ich zähle nach, wie lange hat einer arbeiten müssen, um einen Turnschuh herzustellen, und dann kann ich besser als andere Ökonomen sagen, warum ein Turnschuh, wenn es damals gewesen wäre, 1 Pfund Sterling oder sowas kostet. Ja. Das war nicht sein Anliegen. Das ist auch, wäre auch blödsinnig, weil wie hoch der Preis einer Sache ist, stellt sich auf dem Markt als Konkurrenz tatsächlich von Anbietern und Nachfragern und als Kalkulation eines anbietenden Unternehmens raus. Also ein Unternehmer hat keine Ahnung von der Arbeitszeit im Sinne von gesellschaftlich notwendig abstrakte Arbeit, sondern der kalkuliert ganz simpel, was kosten ihn die Produkte, die er einkauft, die Maschinen, die Arbeitskräfte und so weiter, wie kann er die Leute möglichst einspannen dabei, dass sie viel arbeiten und effektiv arbeiten, was muss er verlangen auf dem Markt, wie muss er seine Marketingkosten einrechnen und sonst was. So geht ja Preisbildung. Der Marx hat was anderes. Der sagt, gucken wir uns mal an, all das ist natürlich passiert. Jetzt wird auf dem Markt ein Turnschuh gegen Geld verkauft oder da Stiefelwichse gegen Weizen. Was ist die Substanz des Reichtums in dieser Gesellschaft? Das sind seine Überlegungen. Ja? Also das, um das mal klarzustellen, das ist was anderes als, der wollte sagen, ich berechne hier, dass ein Stück Weizen 3 Pfund Sterling kostet oder sowas. Das hat ja der Markt eh schon gemacht. Der hat ja bestimmt, auf dem Markt stellt sich halt ganz anarchisch raus, ohne dass, wie viel kostet 1 Pfund Weizen? Ja? Und er sagt, was sagt mir das über die Gesellschaft aus, wenn ein Weizen überhaupt einen Preis hat? Sagt er, das ist schon absurd. Also kritikabel, unvernünftig oder wie immer man das ausdrücken will, wenn man es ein bisschen pejorativ ausdrücken will. Also in der Richtung wird da gedacht.
Ja gut, also Marktwirtschaftsweise, da kommen jetzt alle her, das haben Sie sehr gut verstanden, eigentlich, weil es geht. Aber eigentlich ist es noch relativ schlau in der Marktwirtschaft, das habe ich jetzt so gefunden, jenseits jetzt mal von den Details, aber es ist eigentlich relativ schlau, wenn man hergeht und sagt, ich abstrahiere Begründete und diese Abstraktion spielt sich nicht dahinter. Weil dadurch kann ich was zwischen Menschen, die unterschiedliche Interessen haben, kann ich Begründete auslassen. Zum Beispiel der eine sagt jetzt, meine Oma möchte eine Pflegeindustrie. Ich arbeite jetzt lieber in einer Fabrik. Der andere sagt, gut, ich pflege ja ältere Leute und dann werden diese, jeder verdient mein Geld und dann werden die Bedürfnisse, die hier jetzt letztendlich, ja, auf jeder einzelnen Zeit dann vorhanden können, ausgetauscht werden. Das heißt, letztendlich wählt, das ist jetzt ein Realfall, den gibst du, werden alle Interessen bedient. Und die Motivation steigt auf Basis, diese Interessen zu bedienen. Ich habe es vorhin erlebt, jetzt im Privatumfeld zum Beispiel, wenn man das Netzwerk entwickeln kann und man sagt, man, zu Kumpels oder so, machen wir das freiwillig. Es kommt nichts zustande, es kommt gar nichts zustande. Wenn wir drehen, dann stehen die Leute hier zu 100 bis zu 200, stehen die dann Spanier und wollen das Ding haben.
Ja, aber
das ist
doch
nicht ernst. Das ist so. Das ist Fakt.
Ja, wenn es so ist, dann ist es doch scheiße.
Ja, ja.
Und du lobst es jetzt gerade.
Nee, ich lobe es nicht, aber ich stelle es nur fest. Welches Motivationsschema hält jetzt?
Warum hast du es festgestellt, um es zu loben?
Moment, nee, das machen wir was anderes. Welches Motivationsschema? Ich habe das nur gespielt. Das, was ich kenne. Weiter nichts. Das schmeißt, sagen wir es mal ohne Wende. Welches Motivationsschema hält jetzt jenseits?
Der Fehler bei der ganzen Gedankenoperation, nochmal so rum überlegt, ist doch der ersten, also es waren eigentlich 2 komische Gedankenoperationen. Das eine ist, wenn man sich natürlich alles aufgehend vorstellt, dann geht ja auch alles auf. Das war das eine. Ja? Also ich bezahle dafür was und der bezahlt dafür und ich kriege den Dienst und den. Dann geht ja alles auf, dann ist es ja wunderbar, wo ist das Problem? Das kann man sich so ausdenken. Ja. Das andere ist, wer würde denn was leisten, wenn es nicht Geld dafür gibt? Ja, in einer Gesellschaft, wo alles nur gemacht wird gegen Geld und wo ich auch nur was kriege, wenn ich das Geld hinlege. Ja, da ist es natürlich so. Das ist ja, Sie denken sich einfach einerseits die Gesellschaft anders als die, aber mit all den Zwängen einer Geldgesellschaft. Naja, da ist es natürlich so. Also das ist doch eine komische Gedankenoperation.
Ja, das war überhaupt sehr komisch. Fängst du an mit du hast deine Überlegung angefangen mit, in der Marktwirtschaft ist alles letztendlich Eid und Harmonie. Und dein zweiter Gedanke war, aber warum muss die Leute zwingen? Wie soll das zustande kommen? Also ich habe jetzt gemeint, wie gesagt, ich wollte nur mal darstellen, was ich verstanden habe. Also Marktwirtschaft, wie gesagt, vorher alle her, dass wir dann rausgewachsen sind, leben können. Und da ist es ja durchaus so, dass verschiedene Menschen haben unterschiedliche Gründe. Also es gibt Leute, die machen hier zum Beispiel bestimmte Sachen überhaupt ganz gut. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Oma pflegen, aber sind vielleicht die eine oder andere Nachbarschaft und hören für den Grauer. Das eine oder andere Mädel hat durchaus eine Lebensbedingung und sagt, das ist jetzt eher so mein Ding. So, und die Männer typischerweise sagen, juhu, Computer und Technik und Schnickschnack und Pipapo, da mache ich gerne mal so eine und da wollte ich mal sagen, dieser Interessenausgleich, der funktioniert ja in der Marktwirtschaft schon. Sehr fein, ja, es funktioniert.
Ja, der Interessenausgleich funktioniert.
Das ist ganz klar. Also, wie gesagt, ich will das hier nicht schön machen, Aber wenn man jetzt ein anderes Gesellschaftssystem hätte, dann müsste man auch irgendwie entweder für diesen, ja, man müsste ja für diesen Interessensatz vielleicht sorgen. Das heißt, irgendwie müssen wir die Motivation hochhalten. Ich habe jetzt gesagt, ich habe mal versucht, im privaten Bereich, ich sage zum Geld, weil Geld, ich vermute mal, Max würde Geld im Idealzustand in der Utopie wahrscheinlich abschaffen, ich habe es nicht gelesen, das habe ich gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass es das Ziel war.
Na, natürlich.
Ich wollte einfach noch zu bedenken geben. Verschiedene Interessen ist was anderes als gegensätzliche Interessen, die Interessen in Ausgleich brauchen.
Vielen Dank, Herr Professor.
Ich habe gerade die Angst, diese Größe gemacht. Ja, du sagst, die Leute haben verschiedene Interessen.
Und das ist dann gut.
Also, und andere haben verschiedene Bedürfnisse. Es geht auch um die Da ist mein Mann mein erster Einwand. Der Kapitalismus ist ungefähr die zweitschlechteste Methode, diese Bedürfnisse zu bedienen. Und nicht erst bei den Arzt-Mittypen.
Ja, ja.
Überleg mal, was alles, weil alles kostet, was da alles für Bedürfnisse von Haus aus auf der Strecke bleiben. Überleg mal, wo die 800 Millionen Hungertoten pro Jahr herkommen oder was. Überleg das mal. Das ist man kann auf die Tour den Kapitalismus mit Bedürfnisbefriedigung zu assoziieren, kann man eigentlich nur aus dem Interesse der Beschädigung heraus. Weil der simple Vorgang ist, im Kapitalismus wird Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung getrennt. Und was ist zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung? Da ist der kategorische Imperativ, das ist jetzt nicht moralisch, sondern praktisch gemeint, der kategorische Imperativ, Geld zu haben, also Geld beschaffen zu müssen, um an die Gegenstände des Bedürfnisses zu kommen. Nächster Gedanke. An die Gegenstände des Bedürfnisses zu kommen. Da ist für die meisten Leute, für die gewöhnlichen Leute, gibt es da den Weg, da wird gesagt, geh halt arbeiten. So, dann gehen sie arbeiten. Dann schau dir mal die letzten Tarifrunden an, dann bist du schon mal rein praktisch, dass da bei der Arbeiterschaft, bei denen, die da arbeiten, dass da eine ganz schöne Lücke herrscht zwischen dem, was sie brauchen und dem, was sie sich leisten können. Damit noch nicht genug. Jetzt gibt es in unserer wunderbaren Marktwirtschaft Millionen von Leuten, die werden zum Arbeiten gar nicht zugelassen. Aber die, da war eben doch der Sache, die Hinweis gefallen ist, woher das kommt. Die werden deswegen zum Arbeiten nicht zugelassen, weil ihre Anwender aus ihrer Arbeit keine gegebenen Urteile ziehen. Und wenn das so ist, dann werden sie zum Arbeiten, also zum Leben, zum Lebensunterhalt verdienen, überhaupt erst gar nicht vor, wird jetzt gar nicht zugelassen. Daher kommt übrigens der Zwang, den der Kapitalismus auf die Leute, die arbeiten, in dieser Welt ausübt. Erstens als diese eingerichtete Wirtschaftsweise mit dem Zweck. Und zweitens gibt es da auch noch einen ganzen Staat, der dafür einsteht, dass das Privateigentum gilt und dass auf einem Ding namens Sozialstaat der entsprechende Zwang auf die Leute, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, auch ausgeübt. Deswegen finde ich das extrem zynisch von dir. Sei mir nicht böse. Ich finde es extrem zynisch von dir.
Zynisch?
Ja.
Es geht jetzt ganz um Zynismus.
Ich weiß nicht, was du den Kapitalismus dafür lobst, dass er die Menschheit unter eine Zwangsveranstaltung setzt.
Ich wollte eine andere Frage. Ich wollte hier gar nicht so sehr loben oder ich wollte mehr Wertfrage sehen, sondern es einfach verschiedene Interessen gibt und dass es deswegen gelungen ist, in der Marktwirtschaft einen Trennungsausgleich zu schaffen. Mir geht es um Motivationsthemen. Müssen wir den Leuten letztendlich erklären. Den Menschen müssen die irgendwie erklären können, wenn ihr was besser schafft mit dieser Idee, müssen wir den Leuten sagen, wie bestimmte Probleme zu lösen sind. Und ich habe es im privaten Umfeld gesehen, dass das ohne Geld ist. Und du sagst zu den Leuten, das soll ich ja nur mal mitteilen, du sagst zu den Leuten, machen wir mal freiwillig zusammen was. Da ist keiner da. Also,
Aber ihr wollt doch nicht besser vorbei.
Kann man das denn nicht übertragen?
Da müsst ihr nicht dokumentieren können.
Also das Komische bei, vielleicht nochmal so, also erstens nochmal überlegen, das einfach Interessenausgleich. Ist das überhaupt das richtige Urteil über diese Gesellschaft? Ja, das ist mal das Erste, weil das, die Ausführungen, um es nochmal so zu sagen, haben was anderes behauptet. Also müsste man sich eigentlich schon mal darüber streiten. Ob das, einfach zu sagen, es gibt unterschiedliche Interessen und dieser Markt bringt einen Ausgleich. Hier wäre drauf, es sind alles Gegensätze, die diese Gesellschaft charakterisieren. Da gleicht sich überhaupt nichts aus. Und das ist mal das Erste, mal so rumgedacht. Also das nur zu der Charakterisierung. Entweder man zahlt das Geld für ein Gut oder du kriegst es nicht. Da gleicht sich nichts aus. Das ist mal das eine. Es gleicht sich auch nichts aus zwischen dem, der die Arbeit leistet und der die Arbeit anwendet. Da gleicht sich auch nichts an Interessen aus. Weil der eine bereichert sich über diese Geschichte, also seinen Kapitalvorschuss verwertet er und am Ende steht mehr Geld da und der andere bleibt so arm, wie er vorher war. Das ist mal das, also ausgeschlossen. Das ist alles nichts mit Interessenausgleich. Das ist mal der eine Sache. Die muss man, also deswegen darf man nicht einfach so daherreden, ja, in der Gesellschaft ist das eine Form des Interessensausgleichs. Dann das andere, hat noch nie mal so rumgedacht. Du sagst, ja, in der Gesellschaft tut doch nur jemand was übers Geld. Ich bin ja auch nicht begeistert übers Geld, aber das Geld wäre doch ein Motivationsinstrument. So habe ich dich doch verstanden. Hast du dir noch nie mal folgende Überlegung gemacht? Was sagt das eigentlich über eine Arbeit aus, wenn die Leute sie nur tun, weil sie sie wegen des Geldes brauchen? Das ist doch auch ein unvernünftiges Verhältnis. Wenn du Arbeit tust, das weiß ich, jetzt mache ich mal ein Beispiel aus deinem Privatleben. Ich nehme an, wenn du dein Zimmer streichst, da muss dich keiner prügeln und muss dir kein Geld dazu geben, sondern da machst du das, weil du gerne ein schönes Zimmer hättest, oder? Oder machst du nur was, wenn man dir immer 10, 50 Euro vorhält?
Nö.
Eben. Also, wo der Mensch einen Nutzen von seiner Arbeit für sich hat, da braucht es keine Geldmotivation. Das, was du oder sie, wie auch immer, ansprechen, setzt schon Verhältnisse voraus, wo der Mensch nicht über den Gegenstand seiner Arbeit, über den Zweck seiner Arbeit, über das Resultat selbst verfügt, wo er keinen Einfluss drauf hat, sondern wo er hingehen muss, weil er Geld braucht, weil er sonst nicht überleben kann. Das ist das Motiv. Das ist doch ein perverses Verhältnis auch zur Arbeit. Das ist nämlich nicht so, dass naturwüchsig der Mensch nicht gerne arbeitet. Arbeit ist immer blöd, weil schöner ist es, wenn man was... Aber dieses Verhältnis, was wir hier haben, das setzt schon voraus, der Mensch ist getrennt vom Resultat seiner Arbeit. Also kann man nicht so tun und sagen, also das meine ich, das ist das Verlogene, oder sagen wir mal, das Unehrliche der Gedankenoperation. Weil du setzt voraus die ganzen kapitalistischen Verhältnisse, also eine Arbeit, wo der Mensch gar nicht über das Resultat seiner Arbeit verfügt, sondern wo das Resultat seiner Arbeit jemand anderem gehört. Ja, in so Verhältnissen mag einerseits keiner arbeiten, aber jeder muss. Und jeder hat ein instrumentelles Verhältnis zur Arbeit, weil er halt das auf seinen Geldverdienst bezieht. Aber das ist ein kapitalistisches Verhältnis. Jetzt denkst du das weg, dann denkst du, aber hast vor Augen die kapitalistischen Verhältnisse, dann sagst du, da wird doch kein Mensch mehr arbeiten, also braucht es das Geld. Das ist das Verlogene, also das Unehrliche. Kapiert?
Ja. Jetzt aber auch nochmal, ich wollte mich kooperieren. Ich wollte nochmal eine Sache sagen, wo ich mir die ganze Zeit überlegt, irgendwie einerseits wird die ganze Zeit versucht zu streiten, dass eine Alternative gar nicht möglich war, weil das, was ist, so ist, das war schon immer so, und anderes hat keinen Erfolg und geht gar nicht, und deswegen ist es doch besser, dass man das Wachstum machen kann. So kommt es mir ein bisschen vor. Jetzt würde ich sagen, die Frage, ist es jetzt gut und vernünftig, was man macht oder nicht, oder wäre was anderes besser? Ich würde irgendwie fragen, weil wir wollen mal wissenschaftlich und vor allem noch analysieren und dann haben wir danach eine gute Grundlage.
Ja, dann sagt er noch zwei Sätze dazu, wie er das macht, wenn er es wissen will.
Also, ja, ich habe gesagt,
er verwaltet
für
Geld. Da kann
man nicht für Geld.
Bitte?
Man kauft nicht so gut für Geld, um die zu
vermeiden.
Also mehr kann man eh, glaube ich, nur dazu sagen. Das eine ist, bei einem Verständnis ja immer, du versuchst die Argumente erstmal nachzuvollziehen. Was steht da und sind diese Schlüsse, die da vorgeführt sind? Also zum Beispiel der Schluss auf Arbeit, leuchtet es ein, was da ist. Und dann merkt man ja bei dem Nachvollziehen, ist das ein Stück Erklärung der Wirklichkeit, die wir heute haben? Das ist ja das Spannende dabei. Ja, und das sind die Fragen, also mehr kann man gar nicht sagen. Und dann liest man halt und vielleicht länger als 30 Seiten. Ja, also nochmal.
Nochmal eine Nachfrage.
Ja.
Das war ja gar nicht, dass vielleicht Teile dieser Erklärung, die da gegeben wird, tatsächlich sind. Eine Nachfrage wäre ja nur am Ende. Man stelle sich mal vor, man wäre in so einer Gesellschaft, wo.
Das kann eine Nachfrage sein.
Ja, jetzt soll er halt noch sagen. Ja. Bitte. Nein.
Also bitte sehr. Wenn man in der Gesellschaft, wo also Waren nur nach den Bedürfnissen produziert werden, meine Nachfrage wäre, wer würde in dieser Gesellschaft die Bedürfnisse feststellen und wer würde die Arbeit erteilen, die dazu kommt?
Okay, da mache ich nochmal zwei Bemerkungen.
Die alle, was die wählen, die entscheiden, was sie das wollen.
Also ich würde... Gut, jetzt sage ich nochmal zwei Sachen dazu. Das eine war, und dann machen wir, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, aber das erste ist Ihnen nicht aufgefallen, also wenn Sie sagen, wer entscheidet in der Gesellschaft, welche Waren produziert werden? Ja? So, da würde ich zwei Sachen kritisieren an Ihrer Frage. Das erste ist, Waren werden überhaupt dann nicht mehr produziert. Also das war mal das eine. Es muss doch deutlich geworden sein, Ware ist nicht einfach gut, sondern Ware ist ein Ding, was für den Verkauf produziert wird. Das ist die Bestimmung von Ware. Also das mal als erstes. Nur noch mal. So. Und das zweite ist, ich würde mich wehren gegen die Auskunft. Und also wir machen dann Folgendes, wenn... Merken Sie nicht, das ist richtig eine untertänige Frage. Wer entscheidet dann über, was ich kriege? Also Sie denken sich auch schon wieder, das ist immer dasselbe. Man denkt sich, ja, in der Gesellschaft hat ja eh keiner was zu sagen. Doch, Sie, Ihre, natürlich geht Ihre... Na gut, dann sagen
Sie...
Ja, eben, das meine ich doch. Warum fragen Sie dann da mich? Fragen Sie doch jemanden sich selbst. Also Sie fragen, ja, und wenn Sie die Macht hätten, wie würden Sie das dann machen? Sondern um was geht
es
sonst?
Nee, es geht um dieses Gesellschaftsmodell, wie das selbst theoretisch gedacht ist. Das ist mir nicht klar. Er muss sozusagen erst ein magischer Mensch erzogen werden, der sich sozusagen in einer endlosen Diskussion...
Also nochmal zwei Sachen, dann hören wir auch auf an den... Nur nochmal zwei Sachen zu überlegen. Das eine ist, erstens finde ich es eh schon falsch. bevor man geklärt hat, wie man zu den Verhältnissen hier steht, immer zu sagen, und wie könnte es denn anders sein? Das ist schon mal das erste Blöde. Merkt man das nicht? Es ist doch was anderes, ob ich hier, ich trage vor, was ist hier an dieser Gesellschaft zu kritisieren? Und da würde ich der Ehrlichkeit der Diskussion halber erstmal sagen, dann müsste ein Einwender auch sagen, da liegen Sie falsch. Das ist nicht richtig oder da liegt der Markt falsch. Das wäre ehrliche Diskussion. Das Zweite ist, Sie merken natürlich, dass diese Kritik darauf hinausläuft, diese Verhältnisse sollen umgestürzt sein. Das ist ja klar, da macht ja auch der Marx keinen Hehl. Er sagt, wenn er das so darstellt, dann stellt er sich natürlich vor, es soll eine Produktionsweise geben, wo es keine Waren mehr gibt und wo entsprechend den Bedürfnissen produziert wird. Ja, jetzt kommen Sie an und sagen, ja, aber wie soll das gehen? Und das ist doch unehrlich, die Diskussion, weil entweder man teilt die Kritik oder man lehnt sie ab. Entweder man sagt, ich will eh die Verhältnisse, wie sie hier sind. Oder ich sage, okay, Ihre Kritik leuchtet mir ein. Und ich sage Ihnen eins, wem die einleuchtet, der hat das Problem nicht mehr, was danach kommt.
Ich würde mich natürlich auch was kritisieren, was schlecht ist, wenn es theoretisch nicht sozusagen abschaffbar ist. Das ist in so vielen Denkungen, wenn das
ja, also jetzt gehen wir nicht mehr ins Philosophische. Also ich habe meine Position jetzt dazu gesagt und ich finde, ich glaube, da kann man es auch dann irgendwann mal, lassen wir das einfach auf sich beruhen. Also sonst, wer interessiert ist an der weiteren Lektüre, soll sich bei den entsprechenden Menschen erkundigen und ansonsten lassen wir es einfach. Gut, das war's.